Junge, 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 der Sneakpot begrüßt euch aus der Zukunft. Herzlich willkommen zur Folge 781. Wir sprechen hier heute über den japanischen Film Yong-I. Mit mir hier, unser Kampfroboter, das ist Christoph Perner.
Guten Abend.
Und unser lustiger Forschungschef, das ist Robert Krüger.
Es war nur ein Witz, Mann, es war nur ein Witz. Stefan Giesbert hingegen ist unsere geklonte Kampfmaschine.
Oh mein Gott, das war die doch gar nicht.
Oder so.
Ja, aber so wäre der Stefan, wenn man ihn als Kampfmaschine klont.
Wenn du mich klonst als Kampfmaschine. Ich hätte auch sagen können, der schlecht synchronisierte Robert Krüger. Aber ja, ja. Da müssen wir auf jeden Fall gleich mal drüber reden. Das hat mich dann doch etwas angestrengt. Okay. Angestrengt.
Ich mache so oft koreanische Filme, hm? Oder Serien.
Ja, das ist meine Frage gleich. Aber vielleicht, ja, genau. Bob, Yong-I, worum ging's?
Genau, Junge. Junge.
Und doch nicht Jungle.
Nee, da war es völlig falsch gewickelt.
Da war ich falsch gewickelt, ja.
Ist der Name der Mutter, wir hatten ja letzte Woche den anderen Text vorgelesen, es geht um eine Mutter, die geklont wird und die hieß so. Oder beziehungsweise dieses Projekt, sie zu klonen als Supersoldatin, heißt so. Worum geht's? Also wir haben eine Zukunft der Menschheit im 22. Jahrhundert, wo wir auch schon irgendwie im Weltall sind und aber auch noch auf der Erde und es sind verschiedene Raumstationen unterwegs und Kriege zwischen denen entstanden und die werden im Wesentlichen auch mit Robotern geführt, aber eben auch noch mit menschlichen Soldaten und Soldatinnen. Eine davon hat irgendwie einen Legendenstatus erworben, das ist diese Yong-I. Die ist aber, wie wir dann erfahren, mittlerweile schon bei irgendeinem Einsatz gestorben und wird gerade geklont von ihrer eigenen Tochter, beziehungsweise nicht geklont, sondern die wird ihre Intelligenz wird aus ihrem Gehirn irgendwie extrahiert und in eine KI überführt, die dann
und ihr Bewusstsein auch, gell?
Ja, ihr Bewusstsein, ihre also das alles sozusagen ihr ganzes Wesen und da kann man aber irgendwie dran rumtweaken, wenn man da so Wissenschaftlerin ist. Dann hat man da so lustige Computerbildschirme mit so Gehirnarealen und kann irgendwelche Dinge verstärken und verschwächen und so. Alles ganz kompliziert. Und dann sehen wir im Wesentlichen diese Arbeit in dieser Forschungsstation, wo eben daran gearbeitet wird, diese sozusagen geklonte Supersoldatin mit ihrer Kampf-KI da drin, die aus der Essenz dieser Mutter gemacht ist, zu perfektionieren. Und das funktioniert aber nicht so richtig 100%. Also die bleibt in ihrer Simulation, die sie irgendwie bestehen soll, immer wieder an derselben Stelle hängen. Das ist das Kernproblem des Films zum Anfang. Und dann haben wir noch diesen Forschungschef, den etwas eigenartig geschriebene Figur, möchte ich mal sagen, vorsichtig, die das Ganze für die nächsten höheren Personen da in diesem Konzern präsentieren muss, um da irgendwie die Forschungsgelder zu sichern und gewisse Verwicklungen sind da am Start. Und natürlich haben wir diese Mutter-Tochter-Spannung, dass die eigene Tochter dieser verstorbenen und jetzt geklonten Supersoldaten-KI-Mama die Chefwissenschaftlerin ist, die da an diesem Projekt arbeitet und die da quasi ihre Mutter versucht.
Beforscht.
Beforscht, ja genau. Und das hat natürlich eine gewisse thematische Brisanz, die dann auch da noch mit reinspielt. So, ich glaube, da lasse ich es mal.
Also Klone sind es ja gar nicht. Das sind Androiden. Androiden, denen das Bewusstsein gegeben wird von dieser Person,
stimmt,
oder?
Da hast du recht. Der Film spricht aber immer von Klonen und auch der andere Text spricht von Klonen. Aber ja, du hast faktisch recht. Im Grunde sind das Androiden, die so wie Data, der irgendwie sein positronisches Gehirn reingeladen bekommt.
Ja.
Die waren nicht so lustig wie Data.
Nee, meistens nicht. Vor allen Dingen, warum, es gab ja dann diese anderen, das würde jetzt zum Schluss des Films, aber ist eigentlich auch kein Spoiler, es gibt so zwei Versionen davon. Die einen sehen wirklich aus wie die Mutter, die sie immer wieder erschaffen haben für diese Simulation und davon gab es auch so einen ganzen Raum voll. Und dann gab es aber noch die anderen, die so mehr so roboterartig aussehen, wie die quasi in dem Schlusskampf dann drin ist. Ja. Warum gab es diese zwei Versionen? Das verstehe ich auch nicht.
Ja, drei Versionen ja im Endeffekt, gell? Dann gibt es ja noch die, die aussehen wie Boston Dynamics mit Waffe.
Gut, aber die waren von der anderen Seite.
Glaube ich, die waren aber, glaube ich, unsere Polizei und so. Das war, glaube ich, einfach so der normale Kampfroboter, wie er so im Einsatz war. Vielleicht war der ohne menschliche Kopie vom Gehirn, sondern einfach mit herkömmlicher KI.
Ich glaube, die anderen waren einfach nur noch nicht fertig beklebt. Also die nur das Gesicht hatten quasi. Da fehlte halt einfach noch der Körper. Also, dass der Körper mit so einer
Hautfolie
geklebt wurden und Haare drauf gefummelt und so.
Da war kein Skin drauf.
Ja, genau. War noch nicht geskinnt.
Ah, sehr gut.
Okay. Ja, das könnte sein. Okay, wer will denn mal
anfangen? Eigentlich? Ich habe einiges zu sagen zu dem Film. Aber jetzt erstmal so Grundtenor. Eher schlecht oder eher gut? Dass ich weiß, wie ich mich einordnen muss.
Nee, lass ich dich nicht davon kommen. Christoph, wie fandst du den Film?
Sowohl gut als auch schlecht. Und du?
Ja, ich möchte sagen, ich bin hin und her gerissen bei dem Film.
Ja,
wie geht's
genau,
dir da? Auch.
Ja, exakt genauso. Also, okay, ich fange mal an. Ich fand, dass er manche gute bis sehr gute Ansätze hatte, wo wirklich was draus hätte werden können und dass er manche auch Kleinigkeiten klug gemacht hat. Also zum Beispiel, wie er ja eigentlich extrem plump uns diese Welt erklärt, indem er ein Video im Film vorführt für diese diese Geldgeber oder keine Ahnung, ja. Wo man sagt, ja, okay, auf den ersten Blick so ganz gut gemacht, ist halt nicht mit Voice-Over und sie erklären uns die Welt, sondern sie binden das irgendwie ein. Auf den zweiten Blick würde man sofort sagen, so, ja, Moment mal, aber die wissen doch alle, dass dieser Krieg ist und das ist doch, ja, ist doch nicht so glaubhaft. Und genau das thematisieren sie dann sogar, ja, dass dann so sagen so, ja, es ist ziemlich langweilig. Und die generell sagen sie auch so, ja, öde, wissen wir doch alles. Und genau das wird dann ja thematisiert, so, ja, stimmt, ist ziemlich langweilig, ja. Und wodurch halt dieser, den du schon beschrieben hast, dieser Forschungsdirektor halt als total trotteliger Depp dargestellt wird, der halt es völlig übertrieben hat, diese
das
Einleitung
war,
in seinem...
War er aber drei Szenen vorher, also im Grunde ab der ersten Minute, wo der auftaucht,
ist er war schon
ein Idiot.
Genau, ja, aber sie schieben es praktisch ihm in die Schuhe, und nicht dem Filmmacher wir müssen dieses Video machen, womit wir es dem Zuschauer erklären, wie diese Welt funktioniert und wie die Geschichte ist. Und das schieben wir aber nicht dem Filmmacher in die Schuhe, sondern diesem trotteligen Charakter. Das fand ich ziemlich klug. Also das fand ich
gelöst.
Ja, und solche Sachen, also da waren einige Sachen, zum Beispiel diese Mutter-Tochter-Sache, ja, wo... Das ist ja grundsätzlich, das wurde dann ja auch anerzählt, zum Teil dann aber auch nicht richtig fertig erzählt, so das Thema, die Mutter wurde getötet, kurz bevor die Tochter eine wichtige Operation hatte und im Endeffekt, wie war denn das, im Endeffekt muss man sagen, die Tochter hat immer damit gehadert, ob ihre Mutter ihr das übel nehmen würde, dass sie, keine Ahnung, irgendwas übel nehmen würde, weiß der Teufel, ja. Und da sagt dieser Kollege von ihr oder dieser Assistent von ihr, ja, frag sie doch. So, das Bewusstsein hast du die ganze Zeit vor den Augen und befragst es sogar zu den Kampfgeschehen und sowas. Und da kommt die Tochter nicht auf die Idee, dieses Bewusstsein mal die relevanten Sachen zu fragen, also das fand ich irgendwie so, haben sie wenig draus gemacht. Ich meine, klar, am Ende kriegen sie natürlich die Kurve, ja, wenig voraus, wenig überraschend, dass dann irgendwann diese Mutter-Tochter-Geschichte aufgebaut wird. Aber warum denn so spät? Das habe ich nicht verstanden. Warum ist das nicht schon vor 10 Jahren passiert oder vor 20 Jahren? Und warum jetzt, wo die Tochter auch schon dem Ende entgegengeht? Also, seltsam.
Ja, also, du hast ein paar Sachen gesagt, die ich genauso auch hätte sagen wollen. Viele Sachen fantastisch angelegt.
Mhm.
Auch so Genre Dinge, so Science Fiction, ja, wir haben diese ringförmigen Raumstationen, wir haben einen Krieg mit Robotern und so weiter, das wird uns alles am Anfang in so ein paar Untertexttafeln erzählt und dann eben noch in dem, also im Intro gibt es so einen Textscroll, der das erzählt und dann kommt noch dieser Film, den du angesprochen hast, der das nochmal ein bisschen visuell macht und wir sehen natürlich auch gleich die Eröffnungssequenz, ist ein riesiger erster Durchlauf von dieser Kampfsimulation, das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und sehen diese futuristischen Roboter und wie sie gegen die kämpft, visuell sehr fast-paced und beeindruckend. Also wir bauen so eine Sci-Fi-Welt auf und dann lassen wir die im Grunde einfach da, wo sie ist, stehen und verlassen die und gehen dann als Kammerspiel in so ein Forschungslabor.
Und war in kein wahnsinnig spannendes Kammerspiel. Also,
genau, und dann denkst du dir so, und warum mussten wir jetzt einen Krieg mit mehreren Raumstationen haben? So ist eigentlich vollkommen irrelevant für die Geschichte. So im Grunde geht es um Mutter, Tochter, Klon, AI, Tod, Verarbeitung von Traumata, Sachen.
Ja, und das wird auch nicht erzählt.
Genau, und das wird dann aber auch, exakt, das wird dann auch nicht erzählt, genau. Und dazwischen wird es immer wieder garniert mit sehr beeindruckenden Renderings von der Welt draußen, wobei die auch alle auseinanderfallen, wenn man genauer hinguckt. Also es ist so mit beeindruckend geringem Budget, muss man sagen. Ich glaube, der Film hat nur 16 Millionen gekostet, habe ich irgendwo gelesen. Was auch immer für eine Einheit. Ich nehme an, das war ein Dollar. Dafür sieht es toll aus. Und das merkt man halt, was heutzutage aus so Computern einfach so rausfällt, was vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch Hollywood
fürchterlich ausgesehen hätte.
Ja,
oder fürchterlich teuer gewesen wäre.
Ja. Genau, es sieht hier auch nicht immer perfekt aus, aber es sieht halt schon, also wie gesagt, wie du sagst, vor ein paar Jahren noch wäre das hier super State of the Art gewesen.
Terminator gewesen und sonst niemand.
Ja, genau. Ja. Und jetzt sieht es so okay durchschnittlich aus. Und da fehlt so das Fleisch. Und dann, was soll dieser komische, dieser Direktor, warum ist der eine Comicfigur? Also warum ist der irgendwie, ich hatte zuerst gedacht, okay, der will so der Comic Relief Character sein, der immer mal so Blödsinn macht irgendwie, aber das passte überhaupt nicht zu der Rolle und am Schluss hat er ja dann noch eine, also das will ich jetzt nicht spoilern.
Kommt ja noch ein Twist, ja genau.
Ja, kommt noch so ein Twist, verändert sich noch ein bisschen sein Standing in der Geschichte und das passte überhaupt nicht. Also und diese ganzen Sachen mit der Mutter-Tochter-Sache, so am Anfang, die erste Hälfte des Films bis zu dieser Stelle, wo es dann ist, frag sie doch, ja, das ist ja irgendwo in der Mitte erst, ungefähr, der ist ja auch recht kurz, der Film 1,38, die erste Hälfte hast du das Gefühl, die arbeitet da die ganze Zeit an ihrer Mutter und es lässt sie vollkommen kalt, also die wirkte vollkommen kalt auf mich.
Ja, diese und Befragung, wie kurz das war, gell?
Ja, so, genau.
Ja, komm, abschalten, ja, kein Bock.
Genau, zerstören lassen, 17, schreddern. Und
genau.
Am Schluss
ihre Mutter.
Kriegt es dann so ein bisschen was, wo man das Gefühl hat, okay, irgendwas muss sie da schon noch verarbeiten. Und dann wird die Emotionsschraube so richtig aufgedreht und dann so. Ja,
voll.
Ja. Stefan, Slow Motions, besser. Da waren Action-Slow-Mos drin, das ist doch immer was für dich, oder?
Nicht so, dass mir negativ aufgefallen ist, muss ich sagen.
Echt? Tatsächlich?
Ja. Okay. Also mir hat auch das Worldbuilding und die der Look Spaß gemacht. Also ich habe zwischendrin echt gedacht so, haben wir das nicht in Terminator 4 oder 5 oder was war das?
Ja, 4 glaube ich.
Mit der Frau auch.
Die Terminatrix, ja.
Ja, genau.
Ach so, das war Terminator 3. Ich dachte jetzt der Christian Bale Terminator. Da war das mir auch so ein bisschen so.
Nee, der ganz neueste. Oder war das irgendwas anderes? Ah, egal.
Das ist Terminator 7, glaube ich. Oder 6?
Oh Gott, ich kann
nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir haben vor einem Jahr oder zwei mal einen gesehen und hier besprochen. Und
das war der wo dann Frauenpower und so.
Genau.
Und der Terminator strickt lieber.
Ja. Irgendwie sowas. Genau, und irgendwie hat es diesen Look für mich. Deswegen, es sieht halt aus wie vor 3 Jahren oder 5 Jahren in Hollywood. Und also ich mochte das. Also auch gerade dieser unsinnige Kampfroboter, der scheinbar nur nach vorne gucken kann, anstatt einfach Sensoren in alle Richtungen zu haben.
Ja, das habe ich auch gedacht. Ja. Das ist eine bescheuerte Konstruktion.
Ja, aber es funktioniert halt für die Story gut und es erzeugt
Spannung. Er hatte auch keine, Er hat auch keine Weitwinkelkamera, er hatte so eine relativen
Zoom-Kamera, Narrow, aber immerhin
die Wärmekamera. Die musste er dann durch. Immer so drehen und die konnte aber auch nur so 20 Grad hin und her schwenken, das arme Viech.
Ja. Ja, aber war irgendwie auch ein bisschen süß, dieser Hund. Aber geil, dass er dann Rollen hatte. Das fand ich super lustig.
Das war cool.
Losgerannt und plötzlich dreht er irgendwie und dann hat er Rollen und rollt hin und her so. Ah, ja, okay, das ist, ja.
Das ist ein total cleveres Design. Dadurch kannst du Treppen hoch und du kannst trotzdem alle Vorteile eines rollenden Fahrzeugs.
Genau, du bist ja immer schneller. Echt gut. Also, ja, nee, das war gut. Ja, und diese Mutter-Tochter-Geschichte. Also wenn die so eine OP hat, wo die vielleicht nicht wieder aufwacht, wie kannst du dann weggehen?
Also, ja, weil du musst.
Ja, aber nee.
Ja, und genau da fällt der Film auch kurz, ne? Diese gesellschaftlichen Zwänge, dieses, du kannst dein Leben verlängern, indem du quasi Robotik und Gehirnwellentransplantationstechnologie, wie auch immer, für dich in Anspruch nimmt. Das wird ja auch einmal thematisiert. Aber das steht nur den Reichen im Grunde zu und die vorbehaltlos gute Version dessen, wo du einfach dein Leben verlängerst, indem du innerhalb eines Roboters oder eines Androiden weiterleben kannst, das steht dir nur zur Verfügung, wenn du richtig, richtig wohlhabend bist. Und dann gibt es da noch so abgespeckte Varianten, das wollen wir jetzt vielleicht auch nicht spoilern, wie du das auch haben kannst, so, das ist so ähnlich wie, ja, dann musst du die App halt mit Werbung ertragen, so. Ist das Äquivalent von heute vielleicht?
Ja,
oder ist es leider alles scheiße, wenn du die Version nimmst?
Diese Jenseits-Serie, die wir da neulich geguckt haben, wo der Typ,
ja,
Typ dann Upload. Irgendwie. Genau, ja.
Ah, oh, da freue ich mich auf die nächste Staffel.
Oh ja, das
habe ich heute tatsächlich dran gedacht. Jetzt, wann kommt endlich diese nächste Staffel? Ich freue mich so. So eine schöne Serie.
Das wird dann hier auch einmal so erklärt quasi, wie das funktioniert in dieser Welt, in dieser Szene gemacht. Mit dem Doktor. Ja. Und dann gibt es noch einmal die Szene mit diesem anderen Typen, wo sie den da erwischt in seinen Quarters mit, nicht spoilern, ist ganz lustige Szene irgendwie. So, und das sind die zwei Szenen, die dieses Thema verhandeln. Und da, der Rest ist im Grunde, ihr wird dann gesagt, ja, das ist doch aber hier ein klar Type-C-Transfer gewesen, das ist ja jetzt dann doch rechtens, was hier passiert. Weil so ist es halt. Und dann siehst du so, also man merkt ihr dann an irgendwie, dass sie so ihre Wut quasi runterschluckt, weil, ja stimmt, so ist es halt. Und dann geht sie und so und den Rest, was das für Implikationen für eine Gesellschaft hat und so weiter, alles, was man daraus hätte als Science-Fiction-Idee einer dystopischen Gesellschaftsentwicklung, die solche Technologien möglich macht, hätte man alles noch erörtern und durchdenken und zu Ende exerzieren, wird alles weggelassen. Und,
so, das macht so viele gute Ansätze, aber.
Richtig, genau. Ist so schade.
Ja.
Gut, Trivia ist das falsche Wort in dem Zusammenhang, aber eine Sache, die man vielleicht wissen sollte: die Hauptdarstellerin Kang So-Yeon, also die Tochter, die Wissenschaftlerin spielt, hatte irgendwie vor diesem Film lange Pause gemacht in ihrer Schauspielkarriere. Die ist sehr bekannt, koreanische Darstellerin gewesen. Und hat dann für diesen Film wieder angefangen mit Schauspielern und noch vor der Premiere, aber nach Ende der Dreharbeiten hat sie einen Herzstillstand erlitten und ist dann an einer Hirnblutung gestorben im Verlaufe dessen und hat diesen Film dann nie gesehen. Insofern es geht ja auch um tödliche Krankheit und so weiter und das hat dann alles irgendwie, bekommt das nochmal so einen Beigeschmack.
Ja, weil sie ja auch eine hat.
Ja, eben, genau. Und die echte Darstellerin offensichtlich, ob man das wusste oder nicht, ob sie das wusste, keine Ahnung, aber gut, das macht jetzt den Film weder besser noch schlecht, das macht gar nichts mit dem Film, aber es gibt dem eine tragische Note, wenn du so willst. Ja. Aber der Film muss natürlich trotzdem mit dem
stehen, schön
was da auf dem Bildschirm zu sehen ist.
Besserer Film gewesen wäre, mit dem sie abschließt.
Ja.
Aber, naja. Ihr wolltet noch was über die Synchro sagen, Stefan?
Ja, also insbesondere die Männerrollen fand ich so übertrieben, überdreht, sehr unangenehm zu sehen.
Ja.
Also vielleicht soll das so sein, vielleicht gibt es dem wieder, wie in diesem Film die Männer dargestellt werden.
Ja, oder vielleicht wie koreanisch gesprochen wird. Also ich habe auch noch nicht wahnsinnig viel koreanische Filme und Serien geschaut. Ich denke jetzt gerade besonders an Squid Game und an diese Zombie-Sache. Wir sind alle tot oder so ähnlich.
Bhutan, oder? Oder war das Japan? Nee, das war auch Korea, gell?
Nee, das ist auch koreanisch, ja. Das ist auch eine Zombie-Sache, ja. Train to Busan, meinst du, gell?
Ja.
Train to Busan ist übrigens vom gleichen Regisseur.
Nee, ich meine We Are All Dead oder sowas. Das war auch so eine Zombie-Serie letztes Jahr. Und da ist mir das auch jedes Mal, habe ich da ein bisschen gebraucht, bis ich reinkam, weil das nämlich da immer so ist. Also ich habe die Vermutung, das ist aber jetzt wirklich komplett ja, ins Blaue, ich habe das Gefühl, dass die Sprachen einfach zu unterschiedlich sind, als dass man die so eins zu eins synchronisieren kann oder es sieht dann halt ganz anders aus, gell? Also man könnte wahrscheinlich irgendwie, dass es europäischer klingen würde, aber dann würde, ja, keine Ahnung, würde es vielleicht gar nicht
mit so. Wie funktioniert es dann mit den Frauenrollen?
Ist komisch, ja.
Und vielleicht, also wir haben
vielleicht aber ist auch was Kulturelles, wie Koreaner zu sein haben, sich zu verhalten haben. Ich weiß es nicht. Aber es geht mir immer so. Oder also bei allem, was ich bisher an Koreanischen gesehen habe.
Wir haben mal irgendwann, habe ich mal hier gewählt, einen so einen koreanischen Polit-Thriller, wo die irgendwie der Geheimdienstchef dann den Präsidenten und so, da war das nicht so, oder?
Da war das nicht so, nee. Das ist, aber bei jungen Koreanern ist es, oder bei so, ja, vielleicht irgendwie wie aufgeregt sein dargestellt wird oder im Tonfall artikuliert wird.
Der kam mir ganz anders
als bei uns. Ich weiß es nicht.
Es gibt ja einen Plot-Twist mit dieser Figur, den wir am Anfang nicht kennen. Und der hängt ja mit einer anderen Figur, die wir am Anfang auch noch nicht gesehen haben, zusammen. Mhm. Und der ist ja auch so ein bisschen der belustigt sich irgendwie an sich selbst so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Und ich hatte so ein bisschen dann im Nachgang, als ich das alles dann wusste, das Gefühl, dass das schon so ein Foreshadowing sein sollte, dass der irgendwie, darf ich jetzt nicht sagen, dann spoilere ich das alles,
dass es damit
zusammenhängt. Und, aber ich fand es trotzdem unpassend und irgendwie hat er mich genervt. Die ganze, immer wenn der da war.
Natürlich war der nervig. Klar war der nervig. Sollte er auch sein.
Ja.
Sollte er komplett,
ja, aber halt
so immer, die anderen haben ja immer mit den Augen gerollt eigentlich.
Ja, aber du wirst halt in einem westlich geprägten Filmsetting, würdest du eine nervige Figur irgendwie, der eine sagt mal sowas irgendwie, der Typ nervt mich oder der Typ geht mir auf die Nüsse oder irgend sowas sagt eine der Figuren mal, so murmelt es so vor sich hin. Und jemanden, der sowas auslöst, den würdest du bei uns total anders zeichnen. Also, keine Ahnung.
Ich glaube, das ist so eine kulturelle Sache. Die werden anders gezeichnet und die werden dann auch anders gesprochen dort. Also die haben dann vielleicht auch was Theatralischeres und damit meine ich eben Theatermäßigeres und zwar eben nicht europäisches Theater. Ist meine Vermutung. Ich habe da zu wenig Ahnung von, aber das häufig auch bei Japanischen geht mir das so, dass ich so, wenn ich das synchronisiert sehe, was ich in der Regel tue, so das Gefühl habe, so also richtig passt das eigentlich nicht, aber geht vielleicht auch nicht richtig.
Hat jemand von euch mal umgeschaltet? Gab es überhaupt eine koreanische
Note? Ja.
Ich habe es nicht ausprobiert.
Ja, ich habe mal umgeschaltet, aber ich hatte, das macht mir keinen Spaß, wenn ich gar nichts verstehe von der Sprache.
Mir auch nicht.
Habe ich nicht gemacht. Ich meine, ich habe umgeschaltet. Ich kann es gar nicht beschwören, aber doch, ich glaube, ich habe am Anfang mal umgeschaltet.
Hast du noch nicht angefangen, bei Duolingo Koreanisch zu lernen?
Nee, ich habe jetzt Latein ja angefangen und Rumänisch.
Gott.
Ja, letzte Woche auf einer Baustelle kam ich hin, nur zwei Arbeiter da und ich wollte halt wissen, wo sie denn die Erde hingefahren.
Jetzt bröselst du gerade weg, Christoph. Du musst nochmal neu erzählen, was du mit deinen beiden rumänischen Arbeitern erlebt hast.
Ich wusste ja nicht, dass sie Rumänen sind. Ich konnte mich nicht verständlich machen. Ich wollte wissen, wo die Erde ist, die sie rausgebaggert haben. Und habe dann wirklich so mit praktisch Pantomime gemacht, wie sie die Erde rausbaggern und irgendwo hinbringen und so, ja. Und Hab dann sie gefragt, ob sie Russisch sprechen oder nein, nein, nein. Oder haben sie halt von sich gewiesen, gell? Und ich bin einfach nicht drauf. Gut, es war eigentlich naheliegend, ja, aber ich hatte halt irgendwie vermutet, dass er Slawen, irgendeine slawische Sprache sprechen. Und dann haben sie irgendwie gesagt, ja, nee, als ich dann eben Ruski ihnen angeboten habe, haben sie eben gesagt, naja, Espanol. Ich dachte, hä? Okay, erstaunlich, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und ja, stellt sich aber raus, sie waren halt auch keine Spanier, sondern das war halt die Sprache, die ihrer Sprache am nächsten ist, von der sie annehmen, dass es vielleicht jemand sprechen könnte. Und dann so, ja, nee, sie sind Rumänen. Dann, ah, okay, alles klar. Und dann habe ich mir gedacht, so, man müsste ein bisschen Rumänisch sprechen. Da komme ich natürlich bei Duolingo nicht weit, weil bis ich da die Vokabeln lerne, die ich da gebraucht hätte,
die ist wieder nur so hinterlegt. Kannst du wieder nur so Sätze sagen wie, Louis, deine Kuh frisst die Rosen.
Genau. Ja, aber
das wäre auch sehr lustig gewesen.
Ja, aber was man da schon hinkriegt, ist, dass man eben so ein bisschen Grundverständnis für die Sprache und so die üblichen Füllwörter und Subjekt und sowas. Und was dann Erdaushub heißt und Haufwerk und sowas, das kann ich ja bei Google irgendwie, Google Translate mir raussuchen und dann.
Haufwerk? Ich wüsste nicht mal auf Deutsch.
Aber genau.
Ist das dann nicht die Lösung? Also bevor du da Pantomime tanzt, dass du dann irgendwie so eine Sprach-App aufmachst und irgendwie sagst, ja, wo habt ihr die Erde machen. Hin und dann spricht dein Handy,
ja,
Google,
ja.
Translate, kannst du das sprechen lassen?
Habe ich nicht dran gedacht, aber das klar, könnte man machen, aber geht natürlich ein bisschen an meiner Ehre vorbei. Obwohl, es ist auch überhaupt nicht einfach, Bodenaushub oder Boden oder Erde, da kommt immer Blödsinn raus. Ich habe das dann übersetzt und zurückübersetzt, weil bei Erde machen die halt immer irgendwas wie Globus, ja? Also kann ich mich nicht darauf verlassen, dass das Erdboden gemeint ist. Und wenn man Boden eingibt, dann kommt dauernd so Fliesen und
Parkett.
Irgendwie sowas. Ja. Ja. Parkett, ja. Und so ein Scheiß, ja? Also
kann ich mir gut
überhaupt nicht,
ja,
so einfach, das zu übersetzen. Aber ich arbeite dran, dass ich da bald auch mit den rumänischen Bauarbeitern wenigstens ein bisschen Rat.
Das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe für ChatGPT. Ich weiß nicht, wie viele Sprachen das spricht aktuell, aber dem Ding kannst du ja Kontext mitgeben und dann muss halt Kontext, Baustelle, Geologie, bla, irgendwas.
Ja, stimmt.
Und dann
gute Idee.
Müsste es das schon irgendwie hinkriegen. Aber ja, ohne die Sprache zu sprechen oder jemanden da zu haben, der beide Sprachen spricht, ist sauschwer, erstmal die Übersetzung, die da geliefert wurde, dann irgendwie einzuordnen. Da hast du halt irgendwas da und so, probieren wir mal aus. Vielleicht habe ich seine Mutter, genau, eine Hure genannt, vielleicht auch nicht. Wissen wir später dann. Also.
Genau, das Parkett haben wir da hinten hingeräumt. Was, du willst mit mir tanzen gehen? Was bist du denn für ein Vogel?
Ja, genau.
Kann halt alles raus.
Ja.
So eine Unterhaltung. Aber
wie sind wir denn jetzt wieder bei Duolingo gelandet? Nee, aber viel mehr Spaß.
Weil ihr immer bei Duolingo landet. Das ist egal, was wir reden.
Ich habe ja wirklich meine Begeisterung für Latein entdeckt, was ich eben vorher noch nie hatte, in der Schule ja auch nicht gelernt habe. Und jetzt macht es mir wirklich große Freude, weil, gut, vor allem, weil ich halt vorher Spanisch jetzt hatte oder ja auch immer noch mache und halt feststelle, wie ähnlich sich diese Sprachen sind. Das war mir nicht klar, wie ähnlich das ist. Also viel, viel ähnlicher als Französisch und Spanisch oder Französisch und Latein. Ich dachte in meiner kindlich naiven Art, dass eben Latein so der Grundstock ist und dass die anderen da mehr oder weniger gleich weit davon entfernt davon abstammen. Und das ist halt, da merkt man halt, dass über Frankreich in den Jahrtausenden doch noch ganz schön viel mehr an Einflüssen drüber gerollt ist.
Einige Engländer drüber gerutscht sind, wohl zu sagen, ja.
Ja, oder Franken, ne? Und ist halt im Spanischen nicht. Und es wird wahrscheinlich, im Italienischen ist wahrscheinlich genauso oder noch näher am Latein. Ja, wird wahrscheinlich noch näher dran sein. Aber
also derailed unsere Kapitelmarken komplett.
Völlig, völlig. Nee, aber find ich wirklich spannend. Also so gerade so diese, dass man das Subjekt oft weglässt, weil es ja aus der Verbform eh hervorgeht, was es ist. Das macht man im Französischen halt nicht. Und das macht man im Spanischen genauso wie im Latein. Und auch Satzstellungen und auch Endungen und sowas ist extrem ähnlich. Also deswegen bin ich ja auch gleich in eine höhere Lektion eingestiegen bei Latein, obwohl ich ja vorher noch nie Latein gelernt hatte. Aber ich weiß halt genug aus den anderen Sprachen. Das ist echt ganz lustig. Und macht mir große Freude.
Na, sehr gut.
Also Stefan, wir werden bald uns auf Lateinisch unterhalten müssen.
Ave.
Ja, so, genau. Jetzt müssen wir uns über Punkte unterhalten, damit wir hier mal wieder zurückkommen.
Wir sind noch beim Hauptfilm. Ich hab
noch eine Sache, die mich am Schluss sehr irritiert hat, die ich auch nur so andeuten kann. Diese Mutter-Tochter-Rolle und Konstellation.
Ja.
Ich fand sie dann zum Ende hin sehr irritierend aufgelöst.
Irritierend aufgelöst?
Ja, also ich hab das Gefühl, dass sie einfach die Rollen getauscht haben. Und das fand ich sehr unpassend.
Vom Alter her ja auch haben, gell?
Auch da habe ich mich auch. Also ich fand's, das fand ich so, das hat mich nochmal so richtig rausgebracht.
Ich glaube, also da habe ich mich gefragt, ob das eine kulturelle Sache ist, die wir vielleicht nicht verstehen, oder zumindest habe ich darüber nachgedacht, ob das so sein könnte. Dass dieses Konzept, dass Mutterschaft auch eine Belastung sein kann, oder nicht nur sein kann, sondern auch in vielen Formen einfach auch ist, was ja hier so ein bisschen tabuisiert ist, gerade jetzt so ein bisschen erstmal dazu kommt, dass man da auch so drüber reden kann. Ja, dass man halt das eigene Leben für die Kinder im Grunde zurücksteckt ganz viel, und wenn dann so tragischere Umstände kommen, Kinder krank sind und so weiter, dann kann das ja auch extrem werden, wie viel du als Eltern dein eigenes Leben zurücksteckst, und dieses Thema hier sozusagen bis hin zu den Schuldgefühlen bei den Kindern dann geht, den Eltern mit der eigenen Anwesenheit das Leben versaut zu haben. Mhm. Aber auch da bleibt der Film dann am Ende, also das ist so, also so habe ich das Ende dann gedeutet, ohne jetzt alles zu spoilern, dass das in die Richtung geht und die Tochter quasi sozusagen der Mutter da was zurückgeben will. Aber ja, dann hätte man in dem Film auch früher damit anfangen müssen, einfach irgendwie. Das war so alles so hinten dran geklebt, so für den letzten 15 Minuten. Und die dann halt
wieder
auch.
Wieder mal zwei Filme. So ein so, hier, wir bauen ein geiles Action-Ding auf und dann lassen wir das Schiff untergehen. Also dann machen wir eine andere Geschichte.
Ja. Und die bauen auch nicht. Ja. Ja, ja, ja.
Okay.
Aber ist das ungefähr das, was dich verwirrt hat? Oder bin ich jetzt nochmal eine andere Sache auf der Spur?
Nee, so dieses.
Okay.
Okay. Wie rum jetzt? Was? Nee, ist doch falsch. Aber ja, gut.
Okay, ja, das hat mich irgendwie nicht verwirrt, aber gut, ist egal. Ja, er hat einfach bei den eigenen hochtrabenden Themen nicht erfüllt, nicht so richtig. Vieles nicht zu Ende gebracht, leider.
Ja, ich fange mal
Was die Punkte angeht. Ja,
ich fange mal an. Ich war von dem Look und von dem ersten Teil, dieser Action-Teil, dieser Aufbau von den ganzen Ideen, war ich ziemlich begeistert, ich fand es schon richtig cool, es hat mir viel Spaß gemacht, und dann hat er mich so hinten raus richtig verloren, also angefangen bei dieser Szene im Krankenhaus und dann dieser Chef von dem Unternehmen, und also irgendwie, also vielleicht hat es mich auf den falschen Fuß erwischt, vielleicht habe ich den Film kulturell nicht verstanden, vielleicht habe ich sonst irgendein Problem, aber mir hat er dann nicht mehr so viel Spaß gemacht, ich komme nicht viel mehr über 5 Punkte hinaus. Also so, ja, Durchschnitt ist mir eigentlich, schade. Also lieber, sie hätten nur ein Thema genommen und das konsequent durchdekliniert. Aber
ja, ich hätte gern einen von den Filmen gesehen, die sie angeteased haben. Ich glaube, am liebsten diesen Mutter-Tochter-Film. Aber auch, ja, auch den Kampfroboter-Film. Also, schade.
Ich hätte ja irgendwie gerne gesehen, was passiert, wenn man auf die Batterie schießt. Wenigstens einmal in einem Durchlauf mal abdrücken. Gucken, was passiert, wenn man auf die Batterie schießt.
Ja, aber auch bei mir.
Du hast gerade schon angesetzt.
Ich gebe auch Punkt. Also ich gebe auch so im Mittelbereich. Weil ich ihn eigentlich, ja, der hatte wirklich gute Ansätze. Also mit Mittel meine ich nicht so Mittel, sondern nee, der hatte wirklich gute Ansätze und der hat mich angefixt, aber er hat mich halt nicht abgeholt. Der hat am Ende nicht, eigentlich kein, wie heißt es, Fleisch auf den Rippen gehabt. Ich gebe 5,5.
Ja, also im Grunde habt ihr alles gesagt, was ich auch sagen wollte. Das ist genau das. Das sind 5 Teilfilme, die irgendwie alle nicht zu Ende gemacht sind. Tolle Ansätze in allen 5. Aber im Ende hält es nicht zusammen, weil es kein Ganzes wird. Und ich bin bei 4,5.
Ich fand sogar den Twist um den um diesen Forschungsdirektor fand ich eine gar nicht so uninteressante Geschichte. Aber auch
mega spannend.
Ist verpufft.
Also als es war, so oh krass, was sie daraus jetzt machen. Ja. Und sie machen einfach nichts draus.
Einfach nichts. Ja. Oh Mann.
Ja, auch der große Geschäftsführer oder was, der da noch eine Ebene drüber ist, als der dann das erste Mal auftaucht, wie so ein Superbösewicht, halt so mit dem Rücken auf dem Sofa sitzend und dann steht er so auf und dreht sich so rein und da gibt die Filmwelt dir so viele Vorlagen, wie man so eine große im Hintergrund stehende Patenfigur oder was weiß ich, den Imperator, oder du kannst tausende von Dingen als hernehmen, um jetzt zu gucken, was man jetzt hier noch hinzufügen möchte. Und dann ist es halt so, so ein witziger Opa, der da so ein bisschen durch die Gegend läuft und dann kommt halt eine Sache raus und dann ist der auch wieder weg und taucht nie wieder auf und denkst du, das ist so verpumpt,
genau.
So egal.
Sie besucht den halt mal und redet mal 2 Minuten mit ihm, okay, und dann geht sie wieder. Ja.
Weil diese Corporation, die wird ja so aufgesetzt, als ob das so, weißt du, so Evil Corp, Mr. Robot muss ja auch noch fertig gucken, oder halt irgendwas, ja, so Blade Runner kommt einfach auch.
Vielleicht hätten
wir
eine Serie jetzt machen müssen.
Ja, wollten vielleicht.
Offensichtlich 5 viel mehr
Staffeln, alle 5 Dinger mal fertig erzählen. Gute Idee eigentlich. Da will ich den Krieg mit den Raumstationen aber in der ersten Staffel mal sehen, damit ich irgendwie verstehe, was die Welt überhaupt ist.
Ja. Ach ja. Nun gut.
Ja.
Geh mal weiter.
Ich habe schon angefangen, mir einen Drink zu machen.
Okay, was denn?
Ich mache mir einen einfachen Rum Sour. Ich habe nämlich noch irgendwie ganz viele Limetten zu Hause. Ich weiß nicht, wo die hergekommen sind. Aber ja, die müssen ja auch immer irgendwann mal getrunken werden. Und deswegen gibt es von mir Rum Sour.
Sehr gut. Rum Sour könnte ich auch machen, denn meine Conalco-Bestellung ist endlich angekommen.
Die von vor 2 Wochen?
Ja. Ich habe aber keinen Rum Sour. Ich habe einen Porsche-Schnaps von Aalborg, also einem meiner Aquavit-Hersteller des Vertrauens, dänischer Aquavit. Und Porsche ist ein, das heißt auf Deutsch irgendwie Gagel oder so Gagelstrauch oder irgendwie sowas, ist eine Pflanze, die ich eher aus dem Bereich des Färbens, also des Färbens von Kleidung kenne, also in mittelalterlicher Zeit. Und die Dänen machen da offensichtlich irgendeinen Kräuterschnaps draus. Ich weiß auch nicht, ob es ein Schnaps oder ein Likör ist. Ich probiere es einfach mal, dann werde ich es rausfinden. Ach du Scheiße, es ist kein Likör. Aber es ist sehr interessant. Es riecht irgendwie weihnachtlich. Es hat so total was von Lebkuchen. Es riecht super gut, aber man sollte keinen Likör erwarten. Nee, aber es schmeckt auch nicht schlecht. Man muss halt drauf gefasst sein, dass es eher sowas wie Gin im Endeffekt ist. Nur halt nicht nach Wacholder, sondern halt nach Gagel. Ist nicht schlecht. Ja.
Cheers.
Cheers.
Bei mir gibt's Bier.
Och, so.
Und zwar französisches Bier, wo wir wieder bei Duolingo sind, ich lerne ja nur Französisch. Die Mitbringsel vom Herrn Perner werden hier weiter ausgetrunken. Abgelaufene Biere aus dem Jahre 2023, Februar abgelaufen. Mal gucken, es heißt Raoul. Oben steht Les Deux Amants drauf, die zwei Liebenden oder sowas, würde mein Duolingo Französisch übersetzen. Und mit ein bisschen Hilfe von Google Translate. Da ist ein Mann mit einem Pferdekopf drauf, dem eine Frau auf der Schulter sitzt. Und
Les deux aimants, oder? Also mit AI, oder?
Nee, mit Amants. A-M-A-N-T-S.
Nee, das heißt nicht liebend. Liebend wäre aimant. Amant ist, glaube ich, wie heißen diese?
Amant steht, Google Translate sagt Liebhaber.
Echt Amant? Interessant. Na gut, wenn du sagst, wieder was gelernt. Ich hätte gesagt, Aimant wäre. Naja, vielleicht ist das ja so. Ach nee, ich dachte genau. Allemand. Das war, ist wieder was anderes. Da ist noch ein L drin. Deutsch. Zwei Mandel.
Blonde American Pale Ale Raoul.
Mhm.
Und das wird jetzt hier mal aufgemacht. Au, ah, ah, ah. Ich habe einen sehr ungeeigneten Flaschenöffner und habe mir wehgetan. Und kein Glas. Oh, das perlt enorm doll.
Nee, Aimant heißt Mandeln.
Aber nicht mit D, sondern mit T. Amants. Mit T.
Amants ist das, was bei dir steht?
Ja. Mit D heißt es Mandeln, das ist richtig.
Ja. Amants Liebhaber, okay. Das kannte ich noch nicht. Interessant.
Ja, naja. Aber kommen wir zur nächsten Liebhaberei.
Mhm.
Ihr beide habt The Mandalorian geschaut und erzählt mir jetzt, was passiert ist.
Wie, hast du es nicht
gesehen?
Aber du hast
es doch auch geschaut, oder nicht?
Das geht aber nicht. Dass du dich hier so raus...
Doch, ich hab's geschaut, aber ich weiß echt nichts mehr. Ich weiß wirklich... Ich fand's gut. Also es hat mir Spaß gemacht. Ich habe mich auch nicht so geärgert wie in der ersten Staffel und fand es eigentlich ganz gut, aber ich kann mich auch an... Also... Ich habe jetzt gerade überlegt, was so drin vorkam und dann ist mir dieses Gefängnis wieder eingefallen und dann ist mir aufgefallen, nee, das war die andere Serie.
Nee, was wir hier haben ist, wir haben nicht mehr dieses Einzelkämpfer-Ding, was wir in den ersten zwei Staffeln hatten, sondern es geht jetzt darum,
die Monster der Woche.
Die, nee, eben nicht, sondern die
ja, ein Stück weit.
Versprengten, ein Stück weit, klar. Aber es geht in erster Linie darum, die versprengten Gruppen, Parteien von Mandalorianern zu vereinen, um Mandalore zurückzuerobern. Und da ist vor allem der...
Um die Frage, ob der religiöse Dogmatismus gewinnt.
Genau. Oder genau. Es ist im Endeffekt sind die zwei Hauptgruppen sind halt die religiösen Fanatiker, die halt den Helm aufhaben, also denen ja auch er im Endeffekt gehört.
Children of the Watch.
Genau. Und der... der die etwas... entspannteren, laizistischeren und die Figur, die die beiden vereinen soll, die beiden Gruppen, ist eben Starbuck. Ich weiß nicht, wie sie hier heißt. Katie Sackhoff, die halt Starbuck in Battlestar Galactica ist. Wie heißt sie hier? Ich weiß es nicht. Die eine
Bo-Katan Kryss.
Ah, genau, Bo-Katan Kryss. Die eine ehemalige Adlige ist und oder Anführerin von Mandalore. Oder Königin war vielleicht irgendwie sogar, gell? Und die aber halt nicht mehr die Unterstützung von allen hat, weil sie halt eben zu, weil sie halt keinen Helm mehr trägt, gell?
Weil zu weltlich ist.
Naja, und weil sie das Schwert nicht mehr nach Hause gebracht hat.
Ach ja, genau, das war das Hauptproblem, sie hat das Schwert nicht. Weil man muss ja das Schwert haben, was ja der Mandalorianer irgendwo bekommen hat. Ich habe mittlerweile vergessen, wo er das bekommen hat, aber auf jeden Fall.
Ja, von Moff Gideon, aber Ende erster Staffel, oder? Ende zweiter Staffel? Ende erster Staffel, glaube ich.
Tatsächlich ein bisschen auch mein Problem, dass ich manches schon wieder vergessen hatte, weil bei mir ist es häufig so, bei Mandalorianer oder bei diesen Star Wars Serien, dass wenn ich mich an was nicht erinnern kann, ich nicht sicher bin, ob ich mich dran erinnern müsste oder ob es irgendwo aus diesem Star Wars Universum ist und ich es gar nicht wissen kann, weil ich diesen einen Film nicht gesehen habe oder sowas. Das macht es mir immer ein bisschen schwierig, deswegen frage ich dich dann immer, habe ich ja neulich auch beim Klettern gemacht, so hier, erklär mir das doch mal. Wo sind wir denn hier überhaupt zeitlich? Wie ist das denn mit dieser neuen Republik und diesem Imperium? So, da fehlt mir immer so ein bisschen der Durchblick fürs Ganze. Aber ich muss sagen, die Serie gibt da mehr Einblick, als das andere Serien oder andere Staffeln gemacht hätten. Also ich muss sagen, ich werde da in gewisser Weise schon bedient bei
Ja, und du schaust ja jetzt auch immer mehr, also am Anfang warst du ja sehr Star Wars avers und das ändert sich ja in den letzten Jahren, also jetzt hast du ja Mandalorian 3 Staffeln geguckt, dann hast du Andor eine Staffel geguckt und
ja, und Andor habe ich wirklich gefeiert, also Andor fand
ich ja, ich weiß, und aber so langsam, das heißt dieses Worldbuilding, wird, was ja im Grunde das Tolle, ich meine, wahrscheinlich kann man das gleiche über das Marvel-Universum sagen, nur dass es noch bunter und noch krappiger ist.
Oh Gott,
aber da bin ich wette, dass es ähnlich funktioniert, also wenn du bei Marvel bin ich halt auch komplett raus und alles nur noch anstrengend. Und ich kann mir vorstellen, dass es beim Star Wars genauso sein kann, wenn du nur so Versatzstücke wahrnimmst, dann hast du ganz viele Sachen, die keinen Anfang und kein Ende vorne und hinten haben. Und die Fans, die sagen natürlich, oh, das verbindet das mit dem, das ist so großartig, wie das jetzt alles zusammenwebt und so. Und so reingesprungene Zuschauer sehen das halt nicht, weil sie es halt nicht sehen können, weil sie diese Enden nicht in der Hand haben, die sie da dran knoten müssen. Und die einen feiern es halt und die anderen nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei Marvel genauso ist, dass so Die-Hard-Marvel-Fans Sachen feiern, wo wir dann halt reingehen und gucken und denken, was? Das ergibt doch alles keinen Sinn von vorne bis hinten.
Ja, im Endeffekt ist es bei Star Trek ja auch so. Ja, wenn du da reingehst und plötzlich sind die Klingonen nicht mehr die Feinde, sondern die Verbündeten und dann springst du bei DS9 rein und plötzlich sind die Klingonen wieder die Feinde und sowas, ja? Also, ich meine, das gibt's ja genauso.
Genau.
Aber, also, wo ich ein bisschen Probleme hatte mit die Sache mit der Neue Republik heißt die, glaube ich, gell? Mir war nicht so klar in den ersten beiden Mandalorianer-Staffeln, dass, also die, oder es war mir egal, oder es wurde nicht thematisiert, ich glaube, das war das Thema, wie überhaupt, wer gerade herrscht und dass eben jetzt eine Demokratie im Endeffekt herrscht, dass eben nicht mehr das Imperium am Drücker ist, das war mir nicht so klar. Oder es war irgendwie egal in den ersten beiden Mandalorianer Staffeln, hatte ich so das Gefühl. Und jetzt kommt jetzt so ein bisschen Politik wieder rein, was es dann für mich auch wieder greifbarer macht und verständlicher macht. So.
Es sind ein paar schöne Szenen drin, was das angeht. Also ich würde dir widersprechen, dass es nicht thematisiert wurde, weil die Figur von wie heißt er? Werner Herzog. In der ersten Staffel, der Auftraggeber, der ja das beauftragt, das Kind zu holen.
Ja.
Der wird ja ganz klar dargestellt mit seinen so schmutzigen, bisschen kaputten Sturmtrupplern. Dass er quasi Ex-Empire, und zwar nicht Ex-Empire, weil er ausgestiegen ist, sondern Ex-Empire, weil das Empire nicht mehr existiert. Und dass es halt so ja, Überbleibsel gibt. Und das ist natürlich dann aber, wenn Moff Gideon kommt, der alles noch shiny und polished hat, so dann könnte man wieder natürlich der Annahme kommen, dass das Imperium noch existiert.
Erstens das und zweitens, nur weil das Imperium weg ist, heißt es ja nicht, dass es eine neue Struktur gibt. Also in den ersten beiden Mandalorianer-Staffeln wäre es für mich genauso stimmig gewesen zu sagen, wir befinden uns jetzt in irgendeiner Art von Anarchie, nach dem Zusammenbruch des Imperiums.
Genau. Ja, okay. Das weiß man halt, wenn man das große Lore kennt, ja, dass dann New Republic kam und dass die eben eine Demokratie ist, die aber von ihrer Bürokratie, die sie so geerbt hat, komplett erdrückt wird und es schwer hat. Und das macht die dritte Staffel jetzt auch ganz schön in so Nebenszenen deutlich, dass sie es schwer hat, sozusagen ihren Machtanspruch bei dem kleinen Mann auf der Straße, wie man so schön sagt, zu legitimieren. Dass da unten, bei denen kommt es nicht an. Die sehen das immer noch als einen bürokratischen Apparat, der nicht reagiert, der nicht auf uns hört, der nicht weiß, was wir brauchen. Und die High Society auf Coruscant, da gibt es auch so eine schöne Szene, nachdem unser Wissenschaftler, diese Folge fand ich übrigens vollkommen deplatziert, die hat ja keine Relevanz mehr gehabt später, die war irgendwie dafür da, irgendwie, dass wir nach Coruscant gehen können und so ein bisschen erkunden können, was da gerade läuft, aber ansonsten fand ich diese Folge dann am Ende, ich dachte immer, die wird nochmal wichtig irgendwie, aber der war nur...
Der Wissenschaftler?
Ja.
Der ist doch total wichtig.
Ja, was er gemacht hat in der Vergangenheit, aber das wussten wir ja schon.
Nee, der wird doch noch, das ist aber doch genau so eine Brücke, die dann in die Zukunft gebaut wird. Ist das nicht das Thema, wie Moff Gideon zurückkommt? Ist da nicht eher drin verwickelt?
Das ist doch, ich weiß nicht, ob sie noch was Zukünftiges drauf aufbauen wollen, aber ich,
doch, ich meine,
das Gefühl, dass das verpufft. Vielleicht habe ich auch.
Nee, ich habe das irgendwie so, ich weiß nicht, wo ich das aufgeschnappt habe, aber dass das irgendwie dass er die Erklärung dafür ist, dass Moff Gideon, oder ist es, oder Moff Gideon?
Nee, dass er könnte die Erklärung dafür sein, warum später der Imperator.
Nicht Moff Gideon, der Imperator, genau. Weil der nämlich irgendwie durch die Forschung dieses Wissenschaftlers wieder.
Ja, das mag sein, das mag sein, dass das irgendwie Teil dessen wird, aber dann haben sie ihn ja erstmal da in diese Gehirnfrittiermaschine gelegt. Und die Frau hat irgendwie das Ding auf 11 gedreht. Also weiß ich nicht, ob der noch so jetzt ab dieser Folge noch nennenswert Forschung macht. Also
keine Ahnung.
Aber diese Szene,
das hatte ich so gelesen, dass er da total Schlüsselrolle hat, was den Imperator angeht.
Ja, vielleicht ist das die Grundlage dafür, ja, weil er das mit dem Klonen und keine Ahnung. Mhm. Aber gut, Klontruppen existierten ja schon 5 Filme vorher, also von daher das hat diese Welt eigentlich schon geschafft. Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist diese Coruscant, da gibt es so eine Szene, wo er seinen Vortrag da in dieser Oper oder was es ist, hält, oder in diesem großen Saal, und dann gibt es so ein bisschen Smalltalk danach, und da sagt einer auch irgendwie, der eigentlich offensichtlich eine gehobene Stellung in der Gesellschaft hat und so scheinbar reich ist auf irgendeine Art, und er ist so vollkommen entrückt von dieser ganzen Politik und sagt sowas wie, ja, Empire, Republic, New Republic, ich habe aufgehört, ist ja auch egal, also da der tut es so ab, so das sind das alles
genauso wie das andere.
Genauso, völlige Politikverdrossenheit.
Ja gut, aber das ist ja im Endeffekt tatsächlich, und das macht diese Serie und gerade die Staffel macht das ja sehr stark, so dieses unsere Zeit widerspiegeln und vor allem die amerikanische Gesellschaft natürlich.
Genau.
Und eben gerade dieses, ja, ob jetzt die Faschisten oder die Demokraten gerade dran sind, ist ja auch egal, weil die machen ja eh alles gleich und die bescheißen uns ja eh alle und sind eh alle von uns abgekoppelt und so. Also das wird da erzählt, die amerikanische Politik, und es wird natürlich auch bei den Mandalorianern erzählt. Also diese, wir haben eine gespaltene Gesellschaft von Mandalorianern zwischen religiösen Extremisten und irgendwie fortschrittlicheren, und die können überhaupt nicht mehr miteinander reden. Und die müssen aber geeint werden, damit aus dieser Gesellschaft irgendwas werden kann. Das ist ja auch eine uramerikanische aktuelle Geschichte. Also
ja. Trotzdem macht die Serie nicht Stopp mit seinen Monster of the Week-Dingern. Also wir haben irgendwie komische Flugdrachen, wir haben komische Krokodile, wir haben.
Wo sie sich auch absurd dumm verhalten. Das ist fantastisch.
Wir haben Piraten.
Unterwassermonster.
Oh ja,
der Brunnen, der reinspringen kann.
Der Mythosaurier ist fantastisch, ja. Und wir haben dann auch so eine Episode, auch tolle Cameos. Also wir haben eine Folge mit Jack Black und Lizzo.
Oh,
in der dann auch noch Doc Emmett Brown, also wie heißt der Schauspieler? Ja. Christopher Lloyd. Christopher Lloyd ist nicht, wie heißt er? Doch so ähnlich, oder? Jetzt habe ich den Namen von dem Schauspieler nicht auf der
Palme. Irgendwas mit Lloyd, ja.
Ja. Genau, der taucht auf. Doch, Christopher Lloyd war richtig. Ja. Genau. Das ist auch so eine Monster of the Week-Folge, weil da müssen dann plötzlich irgendwie Roboter, also hier Androiden. Jetzt
so ein Krimi ist das, gell? Total lustig.
Und der sieht aus wie Cyberpunk 2077. Die laufen da in dieser komischen bunten Welt umher, wo dann auch diese Crime-Scene abgeriegelt wird mit so einem komischen Holo-Absperrband. Das ist eine Szene, die ist 1:1 aus Cyberpunk 2077. Die ganze Szene sah alles so aus. Ich dachte, die haben einfach das Computerspiel genommen und damit ihre Folge gerendert. Das sah wirklich 1:1 aus. Ganz, ganz krass.
Ja, ist doch geil.
Ja, und dieser Jack Black-Figur so, ja, okay. Ein bisschen überdreht, aber so kennt man Jack Black halt.
Passt. Ja, aber hat auch super da reingepasst. Also Jack Black.
Ja, immer. Ich weiß nicht, was das für das größere Worldbuilding so erzählen wollte. Ja, er war auch Ex-Empire und hat es offensichtlich geschafft, was Gutes zu machen mit seinem Leben danach.
Aber genau das erzählt er halt, dass du halt in der neuen Republik eben dass dir verziehen werden kann zu einem gewissen Maße. Und dass dann du auch so kleine neue Strukturen bilden kannst, aber auch zu einem Guten bringen kannst. Aber natürlich hast du da
auch. Dass du dann so einen verrückten Zeitreisewissenschaftler hast, der das nicht einsehen will.
Genau, du hast theoretisch auch das Potenzial, dass es halt wieder die Keimzelle für Schlechtes ist. Das ist ja klar. Das ist halt die Verletzlichkeit der offenen Gesellschaft.
Was ich in der Szene, in der Folge krass fand, was mir nicht ganz erklärt wurde, ist, die fliegen dahin und dann wird doch ihr Schiff, sie wollen da landen und wollen eigentlich draußen die anderen Mandalorianer besuchen. Und dann wird das Schiff so zwangsgelandet. Da wird einfach die Steuerung von dem Schiff übernommen durch diese komische Kuppelgesellschaft, die da in dieser Glaskuppel lebt. So, ja, das Schiff, ihnen ist ein Landeplatz zugewiesen. Und dann nimmt doch die Bo-Katan-Figur so die Hände vom Lenkrad, sag ich mal. Weil so, oh, das fliegt jetzt alleine. So. Und da dachte ich mir so, was ist denn das für eine scheiß Schiff-Security, wenn du fliegst zu irgendeinem Planeten, wo du noch nie warst und die können sich einfach sofort in ein Schiff reinhacken und die Steuerung übernehmen. Das, wenn das der neue Standard ist, dass Planeten das können, dann brauchen wir nie wieder einen Raumkampf sehen.
Ja, dann wäre es halt gut, wenn du die D-Enterprise oder die Galactica hast, die nicht vernetzt ist mit anderen. Genau. Die wurden da ja...
Grüße an Olli.
Wir wurden da verbessert, beziehungsweise es wurde gefragt, ob ich mich daran nicht erinnert hätte, dass es bei Galactica genauso war wie bei der D-Enterprise und bei, jetzt habe ich das dritte vergessen, bei irgendwas anderem. Und es war mir tatsächlich nicht mehr präsent, dass das bei Galactica auch das Thema war. Aber es stimmt natürlich, ja, war es. Ich muss mal wieder Galactica schauen, habe ich dabei gemerkt. Und du ja sowieso auch. Wir sollten da einfach einen Rewatch machen.
Ja, also insgesamt fand ich es eine gute Staffel. Baby Grogu nimmt ein bisschen sich zurück, auch wenn er tolle Szenen drin hat. Offensichtlich ein bisschen cooler mit seiner Macht, mit seinen Machtfähigkeiten. Er setzt die jetzt öfter auch ein, auch für Spaß. Also wenn er da irgendwie sich auf dem Bürostuhl von Greef Karga dreht, weil es ihm einfach Freude macht, dann merkt man,
diese Ausbildungskampfszene, das fand ich schon albern eigentlich.
Ja, die war cheesy, das stimmt. Aber diese ganze Sache mit dem komischen Drachenbaby da und so, warum wählen die sich irgendwie so einen Planeten aus, also wo einfach alles super feindlich ist und da in den Wassern taufen sie ihre Jünglinge, also
ja, genau, in den Wassern, genau, wo dauernd irgendwelche Krokodile kommen und sie wegfressen. Und warum ist nur einer von denen ordentlich bewaffnet? Wo theoretisch könnte ja jeder so ein MG haben, ja. Der macht halt so viel mehr weg als die anderen. Warum haben nicht alle so eine Wumme? Also, da habe ich vieles nicht verstanden.
Ja. Und warum haben sie die Operational Security, als die komplett kompromittiert wurde von diesem Roboter? Sind sie dann trotzdem noch cool mit dem...
Fantastisch!
Also es hatte so ein paar Sachen, das sind natürlich so Verbeugungen an Star Wars Story, weil dieser Roboter halt R5 auch irgendwie eine... Der geht ja zurück auf Episode...
Warum wird der nicht im Moment über den Haufen geschossen, ja? Also, genau. Es gibt keinen Grund, ihn nicht über den Haufen zu schießen.
Weil der halt schon in Episode 4 drin war und den kannst du nicht einfach über den Haufen schießen. Ja, aber es sind alles so Sachen, okay. Trotzdem,
Fanservice halt. Ja.
Genau, Fanservice auf eine schöne Art und Weise, aber. Und ich fand, es bringt die Sache weiter und man freut sich jetzt darauf, dass es weitergeht. Und tatsächlich ist jetzt, ja, die nächste Staffel müsste die Serie jetzt eigentlich The Mandalorians heißen.
Ja, wäre cool, wenn sie das machen würden, aber
ich nicht. Weil er ist jetzt natürlich wirklich einer von einer Gruppe geworden.
Ja, und oder man könnte ja auch den Fokus komplett verändern, ne? Dass man jetzt auf Starbuck komplett geht, weil sie ist ja auch The Mandalorian.
Ja, und ich meine, er sitzt jetzt da komplett auf seiner Veranda und Grogu lässt Frösche schweben. Also die sind jetzt erstmal in einer Auszeit. Also ich weiß gar nicht, was sie jetzt machen wollen in der nächsten Staffel.
Gibt's denn eine?
Ich denke ja.
Ich weiß es nicht.
Also,
ja, klar, man kann schon.
Im April verkündete Lucasfilm, dass ein Kinofilm geben in Planung sei, der die Handlungsstränge von Mandalorian und Buch of Boba Fett und Ashoka?
Ashoka Tano kriegt jetzt erstmal ihre Serie, genau, das kommt auf jeden Fall davor, ja.
Und zu einem finalen Abschluss und einem Ende bringen soll.
Aber hier ist ein Artikel von 17. Mai, da steht: Season 4 is apparently happening.
Aber ja, ich habe am 19.04. auch eins, das ist angeblich passiert.
Oh, naja, wir werden sehen.
Gut, eine Ashoka-Serie ist ja ohnehin schon lange gefordert worden und
was für eine Serie?
Ashoka Tano, die die Jedi, die kommt in einer der Folgen vor, wo er...
Ach, die mit diesen Gummihörnern, oder?
Ja, genau.
Oh,
furchtbar. Die ist halt ein absoluter Fanliebling. Die war halt Padawan von... Na, hier vom Imperator, Quatsch, vom Darth Vader, bevor er gedingst wurde von Anakin, war sie...
Hä, aber Anakin war doch gar kein Jedi.
Doch, Anakin war ein Jedi, sogar ein Jedi-General.
Hä? Moment mal. Anakin war doch, ist doch genau deswegen zur bösen Seite, zur dunklen Seite, weil er kein Jedi gemacht wurde, weil sie ihn gedemütigt haben, dadurch, dass sie ihm gesagt haben, nee, du wirst noch kein Jedi, weil du bist noch nicht so weit. Und er gesagt hat, hey, doch, ich bin so weit, ich bin weiter als ihr Arschlöcher. Und dann, ja, aber muss noch Zeit vergehen und so.
Das ist dann irgendwie also, alles
so erinnere ich mich an Episode 3.
Ja, es ist halt in Clone Wars alles noch ein bisschen weiter erzählt worden. Und da gibt es noch so Phasen dazwischen, wo er dann selber noch einen Padawan hatte und das war eben Ashoka. Und er war dann General Skywalker und ist dann erst später böse geworden.
Mhm.
Also das, ich fand das auch immer ein bisschen holprig, wie das zusammenpasst, weil die Wirkung in Episode 3 so ist, als ob er da wirklich noch komplett Padawan von Obi-Wan ist. Und das stimmt dann mit der Gesamt-Timeline irgendwie auch in meinem Bauchgefühl nicht so richtig überein. Vielleicht kann das jemand mal in den Kommentaren erklären von den absoluten Hardcore-Nerds, die hier vielleicht zuhören. Aber Fakt ist, dass in den Clone Wars-Serie
Das ist schön, dass du sagst, Fakt ist.
Ja, Clone Wars ist halt Kanon, ne? Also das
ja,
ist,
Kanon ist ja.
Genau, und damit ist es Fakt, dass er halt da viele, also es gibt 7 Staffeln oder so, vielleicht täusche ich mich jetzt auch, vielleicht sind es sogar mehr, 8, aber ich glaube 7 sind es. Und also richtig so klassische Staffeln, so 22, 25 Folgen, also so, da ist richtig Material. Und das beginnt schon in der ersten Staffel damit, dass General Skywalker halt einen Padawan hat, Ashoka Tano, die er Snips nennt.
Aber hat das ernsthaft wirklich jemand gesehen? Also
oh ja, also bei den Fans ist Clone Wars noch sehr gut angekommen und Rebels hat, glaube ich, auch eine treue Fanbase, wo Rebels wendet sich an noch kleinere Kinder. Und das macht es so ein bisschen anstrengend zu gucken für Erwachsene, finde ich. Aber die Geschichten, die darin erzählt werden, fürs große Ganze, fürs Universum, sind wohl trotzdem sehenswert. Also ich bin auch immer noch dabei, Clone Wars weiterzuschauen. Ich komme nur sehr, sehr langsam voran, aber ich gucke es immer noch. Immer mal so eine Folge alle 4 Wochen oder so. Also es dauert natürlich, wenn man dann 25 pro Staffel hat. Dann,
100 Jahre.
Braucht man eine Ewigkeit, bis man da durch ist. Aber es ist so, ich lege es nicht weg. Also ich schaue es immer weiter. Und ja. Von daher, das ist natürlich aber auch sehr Monster of the Week. Aber da sind die ganzen Sachen erzählt, wie Count Dooku da in dem ganzen Thema drinsteht, den sieht man ja dann auch in den Filmen einfach, dann ist er einfach da plötzlich. Der hat natürlich auch eine unendliche Backstory und auch Grievous hat eine riesige Backstory und das ist da alles, die ganze Clone Wars Era ist da sehr, sehr breit aufgestellt, was so Background Story angeht und das alles zu wissen, schadet natürlich nicht. Auch Obi-Wan kommt da natürlich sehr, sehr viel vor und macht den Charakter Obi-Wan natürlich viel, viel tiefer, wenn man das gesehen hat. Aber so ist das halt. Das ist ja das, was ich mit Marvel vorhin auch meinte. Ne? Wenn du alles schaust und das alles in dich aufsaugst, dann gibt es halt unendlich viele Anknüpfungspunkte, wo du dich als Fan total abgeholt fühlst, wenn das gut zusammenpasst und wenn du da was erfährst, wo du dich vorher vielleicht gefragt hast, wie das zusammengehört, und dann schließt sich das Bild, das Puzzleteil fällt an seinen Platz und es funktioniert, dann ist es unglaublich rewarding so für den Fan. Und dann ist halt immer die Kunst des Fingerspitzengefühls so zu machen, dass die Leute, die nur die eine Serie gucken, das nicht merken und sie es auch nicht stört, die anderen das feiern und es eben nicht die neu dazu gekommenen so zurücklässt, dass sie sagen, hä, was, hä, und dann irgendwie nur noch verstört die Serie weglegen. Und ich glaube, das kann Mandalorian wirklich gut, auch Neueinsteiger, so mit diesem Monster of the Week hat man ja doch irgendwie und der süße Baby Grogu, also man kann das ja auch so gucken, glaube ich, das müsste funktionieren.
Ja,
es ist natürlich immer schwer, sich in diese Schuhe zu versetzen, wenn man die...
Wenn man genug Hintergrundwissen hat, hast du recht. Genau. Ja...
Stefan, weißt du jetzt wieder, worum es ging?
Ja, jetzt habe ich wieder so ein Gefühl und ich bin nach wie vor angetan.
Sehr schön. Na, ich erinnere mich noch an unsere erste Besprechung, wo du die erste Staffel so abgehatet hast. Alles
oh ja,
zu langsam und diese Schießübungen machenden Stormtrooper und das langweilt mich alles. Und
ja, das stehe ich auch nach wie vor zu.
Ja, ich finde auch, die hat unheimlich zugelegt, die Serie.
Ja.
Von Staffel zu Staffel. Ich fand die zweite ja schon besser als die erste und das war
schon sehr unterhaltsam.
Es waren auch Mods Raumschlachten, ja, diese Piratenschiffschlacht und sowas. Das war ja schon sehr cool alles. Also,
wobei genau. Die coolste Raumschlacht in Star Wars, jüngerer Star Wars Seriengeschichte, ist tatsächlich dieses für mich in Andor, wo Luthen diese komischen Laserdinger an der Seite von seinem Schiff anmacht und dann diesen riesigen Imperialen, was auch immer, der ihm da auf den Fersen ist, kurz und klein macht quasi innerhalb von kürzester Zeit. Das ist so, das war so Fanservice, das war so erhebend, diese Schlacht irgendwie für uns Zuschauer. Das fand ich ein großartiges Stück Raumschlacht. Viel besser als die in der Serie jetzt hier. Aber gut.
Ich fand es aber auch gut. Also diese Piratengeschichte fand ich ziemlich gut.
Das Schiff war cool. Das Schiff von denen, wie es angemalt war und so, wie es vom Layout und so, es war ein schönes Bösewichtschiff. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Achso, meine Frau übrigens fürchtet sich vor Moff Gideon, aber vielleicht auch vor Giancarlo Esposito, ich weiß es nicht. sie ist ja großer Breaking Bad Fan und auch großer Better Call Saul Fan und insofern, dass der so dieser kaltblütige Bösewicht ist, das ist ja, also so wird er ja mittlerweile irgendwie gecastet, der muss ja immer solche Rollen spielen, macht es auch wahnsinnig gut und es ist wirklich so, dass sie, wenn wir das gucken, sitzt sie auf dem Sofa und wenn er dann auftritt, dann verkriecht sie sich fast schon unter ihrer Decke und hofft, dass es vorbei ist, weil sie ihn immer, sie hat Angst vor ihm, glaube ich. Aber es ist so eine Mischung aus Vorfreude und dann aber doch so, ich will nicht, dass er kommt, ich will nicht, dass er kommt. Fast wie so ein kleines Kind, das ist sehr süß anzuschauen. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, weil ich finde ihn einen großartigen Bösewicht und hätte mir mehr Moff Gideon Scream Time gewünscht. Der kommt ja wirklich eigentlich erst sehr spät so richtig wieder ins Spiel hier in der Serie. Aber ja, meine Frau war sehr froh, dass er nur in der letzten Folge so richtig drin ist, weil sie fürchtet sich vor ihm.
Ja, ich glaube, da fehlt mir einfach Kanon. Für mich ist es ja, ist halt so ein Bösewicht, ja, okay. Aber ich habe halt keine Erinnerung an den. Ich weiß über den nix. Also.
Nee, über den kann man ja auch nicht viel mehr wissen. Der taucht ja nur in Mandalorian erste Staffel und dann dritte wieder auf.
Ach so, der ist kein altes.
Der ist keine alte Figur. Der existiert ausschließlich im Mandalorian. Nee, ich glaube, es ist eher, dass sie halt in Breaking Bad und Better Call Saul hatte halt auch der Schauspieler.
Habe ich halt auch nicht gesehen.
Die Rolle als der unfassbar kaltblütige böse Strippenzieher im Hintergrund und da ist er auch so, ja, nach vorne hat er so eine Fassade von Freundlichkeit in Breaking Bad und hintenrum merkst du halt, was er für ein ultra abgebrühtes, brutales Arschloch ist. Hier ist er ja immer offensiv böse, aber er hat ja doch dieses Charmante, kann er ja, wenn er will. Und das ist genau die gleiche Rolle wie in Breaking Bad und das kann Giancarlo Esposito eigentlich so wahnsinnig gut spielen. Und ja, ich sehe den total gerne und ich finde den auch großartig besetzt hier als Bösewicht.
Ich weiß gar nicht, wo ich den kenne. Keine Ahnung. Irgendwo kenne ich ihn, aber...
Vielleicht aus Mandalorian?
Vielleicht, ja.
Okay, war jetzt...
Wilde Idee eigentlich. Okay, machen wir Knopf dran.
Ich glaube, wir haben sie praktisch gut eingekreist. Gucken. Kann man gucken, auf jeden Fall. Ja, sehr schön.
Auf jeden Fall gucken.
Christoph, du hast Ukulele auf unsere Programmablauf geschrieben.
Hast du eine neue?
Hast du eine neue gekauft, oder?
Nein, aber wir waren auf dem Konzert, Stefan.
Oh, verdammt, da war ich ja mit.
Ja, wir waren in der Alten Oper beim, wie heißt Ukulele Orchestra of Great Britain.
Ja. Oder?
So heißt
ja,
der, glaube ich.
Ja, sehr lustig. So was gibt's.
Grandios.
Sieben Ukulelisten, also dieses Orchestra sind manchmal auch mehr, sind ein bisschen, ja, gibt's schon ewig lang, gibt's ja Jahrzehnten im Endeffekt in sich ändernder Besetzung. Wir hatten auch das Gefühl, dass der Ukulelen-Bassist ein anderer war als der, der auf dem Programmheft abgebildet war.
Vielleicht war nur beim Friseur oder so.
Vielleicht, ja. Und sie haben auch eine neue Ukulelistin vorgestellt, eine junge Schottin. Und ja, verschiedene Ukulelen mit sehr unterschiedlicher Mensur. Lustig auch ein riesiger Typ, so 2 Meter Mann, vielleicht auch größer, also wirklich ja, genau. Ein riesiger Typ. Also
so einer, wo der Bob auch noch richtig hochgucken muss.
Ja, genau.
Der kaum durch die Tür gekommen ist.
Der hat eine riesige Ukulele gehabt. Also hat er irgendwie so eine Sopranino oder vielleicht war es auch eine Sopran. Ich glaube, die wird kleiner. Das war eine
Sopran. Ich glaube, war ein riesiger Pranken war das halt einfach.
Das wirkt dann bestimmt saulustig, oder?
Ja, ja.
Macht der das mit den Fingern? Geht das denn?
Der hat richtig ernsthaft Musik da auch gemacht. Also, und es sind wirklich richtig gute Musiker. Sowohl was ihre Instrumente auch angeht, als auch was den Gesang angeht. Also sie haben auch richtig gut wie nennt man das? So Harmoniegesang gemacht. Und echte Virtuosen. Also das kann man nicht anders sagen. Aber sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel diese junge Schottin hat ziemlich viel Perkussion gemacht oder so Rhythmus-Ukulele.
Genau, die hat eigentlich die ganze Zeit die Saiten stumm gehabt, also so abgedämpft und einfach nur krt, krt, krt gespielt.
Und zwei Männer mittleren Alters haben ja im Endeffekt ein Solo, waren Solisten, gell? Der eine hatte eine Bariton und der andere eine Tenor. Und die haben halt das war immer so lustig, der eine hat auch immer mit kokettiert, er würde jetzt gern was von Händel spielen und zwar alleine, ohne die anderen. Die anderen sollen jetzt bitte mal ruhig sein, er möchte jetzt von Händel was vorspielen. Und hat dann eben von Händel so einen der Gassenhauer gespielt und die anderen haben dann halt in den gleichen Harmonien irgendwelche Popsongs und jeder halt einen anderen. So, das sind eben 7 verschiedene Songs, alle
so
parallel gut. Und es klang trotzdem gut und bis hin zu Dragostea Tintei und ich weiß nicht, was noch für Unsinn. Ja. Also wirklich wahnsinnig lustiger Unsinn. Gespielt und gesungen, alles parallel. Und oder dann eben auch irgendwelche Medleys, wo es dann eben vom einen Lied ins andere geht und man merkt gar nicht so richtig so, wie sind sie jetzt in diesem Lied gelandet?
Genau. Gerade waren sie doch noch bei Paranoid, jetzt sind sie schon wieder ganz woanders, so
ja,
ganz andere Ecke im Musikbusiness. Das ist so
sehr
gut.
Dass ich Lady Gaga und es war wirklich, es war ein großer Spaß. Es wurde viel gelacht und wir hatten fantastische Plätze. Die Tante von Stefan hat ja, das war ein Geburtstagsgeschenk für den Stefan und wir saßen in der 3. Reihe. Und das war wirklich super. Also,
so richtig
toller Abend.
Also ganz, ganz weit vorne und ja. Also, wem das
sehr empfehlenswert.
Great Britain Orchestra, Ukulelen Orchestra mal unterkommt und die Chance hat, hingehen. Es lohnt sich. Es
genau,
ist
also,
wirklich gut.
Wer ein bisschen was mit, also wer nicht abgestoßen ist von Zupfmusik oder Zupfinstrumenten, auf jeden Fall, also das Musikgenre ist eigentlich egal, also das sind einfach unheimlich gute Musiker, die extrem breit stilistisch aufgestellt sind und einfach Spaß an den Instrumenten haben und richtig lustig sind.
Ja.
Richtige Briten halt.
Briten, sehr britischer Humor.
Zum Teil auch so, wo ich mir dachte so, okay, finde ich nicht so richtig lustig, also diese dauernden Scherze mit Essen, ja, dass die dauernd Lieder spielt, spielt dauernd Lieder, irgendwas undichtes, wo dauernd Essen drin vorkommt, dann, ja, okay, ist halt britischer Humor, finde ich jetzt nicht lustig, aber wir sind halt Deutsche, wir haben halt keinen Humor, gell? Aber es war einfach nett, die waren nett und lustig, also.
Ja, es hat so 2-3 Lieder gedauert und dann hatten sie richtig den Saal, also.
Ja, ja.
War sehr, sehr schön.
Ja. Sehr empfehlenswert.
Ja,
das also klingt doch fein.
Ich glaube, die Leute, die mit Ukulele irgendwie in Berührung gekommen sind, schon mal, als sie selber Ukulele spielen, kommen früher oder später eh mit denen in Berührung, weil das sind halt die großen Stars, was Ukulelen-Konzertmusik angeht. Es gibt noch ein paar andere, aber das sind so die, das haben sie auch gesagt, irgendwie mehr Konzerte als die Rolling Stones haben sie gegeben, ne?
Ja, ja, die sind halt dauernd auf Tour, gefühlt.
Ja, genau.
Das ist krass, also. Und das Konzert hätte ja eigentlich letztes Jahr schon stattfinden sollen, ist dann wegen Corona verschoben worden um ein Jahr. Und
ich glaube, es hätte vorletztes Jahr stattfinden sollen.
Vorletztes? Oder? Ich glaube, letztes. Ja. Aber ich die glaub, Jahre.
21 drauf.
Hm?
Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, dass 21 drauf stand. Und dann haben sie es verschoben auf 22 und dann auf 23.
Krass.
Hm. Nee, war super. Macht das. Wenn ihr da die Gelegenheit habt, geht da hin. Das ist super.
Alright.
Ja. Also. Sehr lohnenswert. Und vorher wollen wir noch kurz das Getränk nehmen in Frankfurt mal wieder.
Ja, da wollten wir in die erste Bar gehen, die wir so aus unserer Studienzeit kannten. Ja, wir machen erst um 10 auf.
Wie um 10? Okay, damit,
ja, Parler macht nur 10 auf, ja. Komisch, irgendwie anders in Erinnerung. Okay, gehen wir ins Geckos. Ist ja so schräg gegenüber, die haben ja immer offen. Gehen wir zum Geckos. Ja, das Geckos gibt's nicht mehr. Oh, wir waren wohl schon länger nicht mehr in Frankfurt. Dann sind wir ins Flemings gegangen. Auch schön. Da verändert sich nichts. Das ist.
Ja, aber gefühlt haben die auch umgebaut?
Ja, die haben auch ein bisschen umgebaut. Ist ja klar, weil wir da auch das letzte Mal vor über 10 Jahren waren. Klar haben die umgebaut.
Ja, ziemlich genau. 10 oder 11 Jahre waren wir da. Ja, es war aber schön. Es war halt so ein sonniger Tag, Sonnenuntergang und dann sitzt du da über den Dächern der Stadt. Ja,
traumhaft.
Und Sonne geht unter, scheint so quer rein. Das war.
Ja, super gut.
Sehr gut, ja.
Ja.
Hatten wir 2 Drinks und sind dann schnell rüber geflitzt. Ja. Ach, das ist schon schön so. Ja, am Tag trinken gehen, dann noch was in der Stadt machen. Das machen wir nicht mehr so oft.
Nee.
Tja, man muss halt immer diese Kinder betreut kriegen, gell?
Das ist so einfach. Ja.
Ausrede. Wir sind einfach träge geworden.
Ja. Vermutlich auch das. Bob, du hast das Wochenende auch deine Kinder betreut und zwar
in einem Auto.
In einem Auto. In einem kleinen Buschen gefühlt. Also ja. Verglichen mit dem, was ihr das letzte Mal hattet. Da war das letzte Mal in der Villa und jetzt war es eher so ein, sowas wie die pinke Bar oder so, mit dem ihr da unterwegs wart.
Ja, wir so ein, weiß nicht. So ein
was war das eigentlich?
Pass. Ja, wir haben aber wieder versucht, so back to the roots. Wir sind ja, wir kommen ja aus dem Bulli-Business quasi. Die Hörer, die hier lange zuhören, wissen das ja alles. Und haben uns jetzt gedacht, für einen kurzen Wochenendtrip über Pfingsten haben wir versucht, im Allgäu ein Hotel zu finden. Und die Webseiten haben einfach immer nur gesagt, ja, nö, gibt's nicht, ist alles ausverkauft. Und ich dachte dann so zwischendurch, das liegt daran, dass ich jetzt irgendwie versuche, mit 2 Kindern mit 3 und 6 Jahren und 2 Erwachsenen in einem Hotelzimmer und dann sind ja diese Buchungsseiten immer verwirrt und so. Aber ich habe dann irgendwann später mal probiert, 2 Erwachsene, 1 Doppelzimmer bitte. So auch sagt diese Webseite das Gleiche. So, es gibt nichts mehr, es ist alles ausverkauft. Wir haben dann auch rausgefunden, warum. In Memmingen fand das Icarus-Festival statt. Das ist so ein Festival für so Musik. Da treten dann so Granden wie Scooter und so auf.
Gott.
Ja.
Und du aber warst halt vor Ort. Nein, das ist ja ein großer Spaß.
Vor Ort. Und die Musik schallt tatsächlich auch in der Nacht über die ganze Stadt. Memmingen ist nicht so wahnsinnig groß. Und du siehst die Leute, die zu diesem Festival, die stechen dann auch so klamottenmäßig ein bisschen raus aus der restlichen Masse des Allgäuer Volks, was da so rumläuft. Ja, also die Techno-Horden überfallen Memmingen offensichtlich. Ist das Icarus-Festival und wir haben uns dummerweise das gleiche Wochenende ausgesucht. Das erklärt dann auch, warum alles ausgebucht war, weil offensichtlich auch in dieser Fanbase die Leute dann gelegentlich mal ein Hotel buchen und nicht immer im Matsch campen.
Aber jetzt mal ganz kurz Zwischenfrage. Deine Gattin ist schon von da.
Meine Gattin ist von da, ja.
Und die hat auch Verwandte da.
Wir hätten bei meiner Schwiegermutter dort übernachtet.
Nee, das meine ich gar nicht, sondern die hätte, das hatte ja niemand gesagt vorher.
Dieses Festival, das tatsächlich, glaube ich, noch nicht so lange, dass das da stattfindet und da wir mit Techno-Musik oder diesem ganzen elektronische Dance-Musik nicht so viel am Hut haben, das ist absolut nicht unser Genre, haben wir das einfach nicht auf dem Schirm gehabt, was da Dings, also wir haben das dann irgendwann im Vorfeld dann noch rausbekommen und wussten, das ist jetzt nicht so, dass wir es gemerkt haben, als wir da waren, aber das erklärte dann unseren, wir haben das mit den Buchungen irgendwie so 3-4 Wochen im Voraus schon versucht und da sind wir auch schon gescheitert. Und haben es halt überhaupt nicht verstanden am Anfang, weil wir gedacht haben, so, was ist, ja, es ist Pfingsten, aber was zum Geier, warum gibt es denn gar nichts mehr? Und dann irgendwann haben wir dann mal die entsprechende Artikel irgendwo auf der Allgäuer Zeitung oder so gefunden, wo uns dann klar wurde, warum, wieso, weshalb. Hintergrund, warum wir nicht bei Familie übernachtet haben, ist will ich jetzt auch nicht ins Detail gehen, medizinischer Natur, sag ich mal. Aber alles gut, kein Grund zur Sorge. Und wir haben dann beschlossen, wir buchen uns jetzt einfach, damit wir irgendwo pennen können, einfach schnell ein Campingauto. Und ob wir dann auf dem Campingplatz stehen oder irgendwo auf dem Stellplatz oder irgendwo am Straßenrand oder so, ich meine, das haben wir oft genug gemacht, irgendwo in einem Auto.
Ihr seid ja schon Pros.
Das kriegen wir noch hin. Und insofern war jetzt die Frage, was mietet man denn da? Und jetzt hätte ich natürlich wieder in die völlig übertriebene Richtung und hätte da irgendwie 1200 Euro für so ein Wochenende ausgeben können. Das wollte ich aber nicht. Und am Ende haben wir dann halt so haben wir gedacht, probieren wir es doch mal aus. Ich meine, wir haben den Bulli verkauft, weil wir gesagt haben, erstens ist er alt gewesen und er hat angefangen, Geld zu kosten und so weiter und so weiter. Ich habe das alles hier erzählt. Aber wie wäre es denn, wenn man mal ein neues Fahrzeug aus genau dieser Kategorie mal ausleiht und mal sozusagen probiert, wie wäre das denn, wenn man so eine Kiste hätte, würde das noch für uns funktionieren mit zwei Kindern? Und die Antwort ist nein. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was der Christoph berichtet, wenn er mit zwei Kindern und einem Auto und einem Dachzelt zwei Wochen durch Schottland fährt. Ich habe da jetzt nochmal einen anderen Blick auf dein Vorhaben, nachdem ich mit zwei Kindern in einem Auto, wo das Dachzelt quasi eingebaut ist, ja, wo man von innen nach oben klettern kann, und unten ein richtiges Bett mit einer Küche und einem Kühlschrank und all diesen Dingen eingebaut, ja, aber es, also für Vanlife, wir haben ja 6 Wochen oder 7 Wochen mit unserer kleinen, damals 4 Monate alten Tochter in die Elternzeit verbracht und sind mit unserem T3 gut ausgekommen. Und wir hatten jetzt einen Copa C500, also das ist in der Basis ein Ford Transit Custom. Also der ist ziemlich genau exakt von den Außenmaßen, nimmt er sich mit einem T6 VW-Bus eigentlich nicht viel. Klappdach, sodass du also oben kannst du das Dach aufstellen und dann hast du entweder, wenn du das Bett in dem Klappdach mit hochklappst, dann hast du halt Stehhöhe in dem Fahrzeug. Da kannst du ganz bequem drin stehen, 2,40 Meter hoch dann innen drin oder so. Oder wenn du dann schlafen möchtest, dann holst du quasi das Dach, lässt du oben, aber innerhalb des Dachs die Bettplatte quasi holst du runter und dann hast du halt 2 Schlafmöglichkeiten oben und 2 unten. Wir haben das dann aufgeteilt, ein Erwachsener mit einem Kind oben, ein Erwachsener mit einem Kind unten, weil so wahnsinnig breit sind die Betten nicht. Ich glaube, 2 Erwachsene in einem dieser beiden Betten, das würde kuschelig werden und dann hätten die anderen beiden Kinder da oben können oder unten, je nachdem, wo du sie hintust, die hätten dann verhältnismäßig viel Platz. Ich glaube, es ist schlauer, wenn man das so aufteilt, dass man immer ein Erwachsener, ein Kind kombiniert, dann ist es für beide, ist dann einfach genug Platz da. Ich glaube, das Bett oben ist 1,10 Meter breit oder so, das kann ich mir problemlos mit meiner Tochter teilen, ohne dass ich das Gefühl habe, dass es mir zu eng ist und ohne dass sie das Gefühl hat, dass es zu eng ist. Aber die Menge an Umbauarbeit, die du hast mit 2 Kindersitzen, in diesem Auto. Und jetzt weiß ich auch, was der Vorteil von dem Hochdachbus, den wir früher hatten, hatten wir ein festes Hochdach, was du halt während der Fahrt auch als Gepäcklagerraum benutzen kannst. Das fällt ja alles weg, wenn du ein Klappdach hast, weil das muss halt während der Fahrt zu sein. Der ganze Scheiß, den wir immer in unser Hochdach geschmissen haben, der ist dann halt nicht mehr im Hochdach, weil da gibt's keins. Also muss es irgendwo unten hin. Und man merkt auch, dass diese Westfalia-Ausbauten von dem alten VW, die waren irgendwie durchdachter als das, was Bürstner jetzt hier in den C500 reingebaut hat. Da gibt es halt so ein paar Schränke, die je nachdem, man kann die Sitzbank kann man in so einem Schienensystem vor- und zurückschieben. Und in keiner der Stellungen gehen alle Schränke auf. Also es ist irgendwie immer ist irgendwas verbaut. Also es ist irgendwie so ein bisschen pointless an manchen Stellen. Ja, und die Kindersitze müssen dann immer irgendwo hin und wir haben an allen 3 Nächten woanders gestanden, also jede Nacht haben wir woanders geparkt und das erforderte dann halt jedes Mal umbauen, also wir haben es nicht einfach einmal umgebaut und dann stehen lassen, sondern immer wieder zurückgebaut, tagsüber gefahren, irgendwie Ort gewechselt, Sachen unternommen mit dem Auto und dann abends wieder irgendwo entschieden, wo wir stehen und dann wieder in die Schlafposition gebaut und so. Hat alles funktioniert, weil es auch tolles Wetter war und das kann man dann mit so ein bisschen Camping-Routine, geht das natürlich, dass du dann, also es fällt dann meiner Aufgabe zu, das Ding in den Schlafzustand umzubauen und meine Frau greift sich die Kinder dann und verschwindet entweder irgendwie auf einen kleinen Spaziergang von 15 Minuten oder auf den Spielplatz, wenn da einer ist und es noch hell ist oder was auch immer gerade die Situation hergibt und dann so nach zwei Nächten oder so sitzt die Routine wieder, dann weißt du, wo alles hinkommt und dann baust du den relativ schnell um, aber halt auch bequemer, wenn es nicht regnet und du die Sachen, die dir im Weg sind, einfach erstmal rauslegen kannst und dann das Auto sozusagen erstmal leer machen, dann umbauen, Betten bauen und dann den ganzen Scheiß wieder rein an die Stellen, wo die dann frei werden und die dann belegt werden können. Wenn es draußen schütten würde und du das alles innen drin machen musst und nichts rauslegen kannst, weil es draußen Bindfäden regnet oder so, die anderen demzufolge auch keinen Spaziergang machen wollen, dann kann das alles auch sehr stressig und sehr stimmungstestmäßig werden. Und ich glaube, also wir hatten jetzt das Glück, dass das nicht passiert ist. Wir hatten an allen drei Abenden, wo ich diesen Umbau machen musste und auch an den folgenden Morgenen dann immer tolles Wetter, von daher alles cool. Aber jetzt mit dem Wissen, wie das mit zwei Kindern in einem großen Wohnmobil ist, ich glaube, die Vanlife-Zeit für uns ist vorbei. Das hat dieses Wochenende jetzt gebracht. Nicht, dass es keinen Spaß gemacht hat, das will ich nicht sagen. Es hat durchaus Freude gemacht, aber
ja, dann.
Wenn ich mir das jetzt vorstelle, auf zwei Wochen gedehnt und dann nomadischen Lifestyle, also so wie ihr das machen wollt.
Wie bei uns. Ich bin sehr gespannt. Wir haben jetzt tatsächlich die Woche endlich gebucht. Die Fähren. Mhm. Und da wäre die Fahrt fast ins Wasser gefallen. Weil nämlich das Problem war, dass die Fähre für die Rückfahrt von Newcastle nach Amsterdam, da war unser Auto durch das Dachzelt 5 Zentimeter zu hoch, um als Auto durchzugehen. Und dann konkurrieren wir mit den ganzen Wohnmobilen und sowas. Und da war halt zu diesem Zeitpunkt, wo wir halt fahren wollen, war halt nichts mehr da. Weil das Problem war, wir sind da terminlich gebunden, weil wir dieses Braemar Gathering uns anschauen wollen. Also diese Highland Games in der Nähe von Balmoral Castle, wo auch der König da sein wird, wo ich auch damals vor 20 Jahren die Königin und auch den jetzigen König gesehen habe und so.
Oh, das heißt, du wirst dieses Jahr den König noch treffen?
Ja, natürlich.
Persönlich, ja.
Sag ihm Grüße.
Ja,
beim letzten Mal war es ja so, dass, das habe ich auch schon hier erzählt, dass meine Mutter ihm zugewunken hat und er ihr, weil sie vor Balmoral Castle.
Sie stand auf der falschen Seite irgendwie, gell?
Genau, ja. Sie ist nicht auf der Straßenseite stehen geblieben, auf der man stehen muss, sondern ist dann kurz vorher noch rübergesprungen, praktisch vors Auto gesprungen und stand dann als einzige auf der anderen Seite, auf der halt Prinz Charles rausgeguckt hat. Und so war sie die einzige, der er zuwinken konnte und das hat er dann auch gemacht.
Sehr lustig. Das wäre ja fast so, als wenn einer mit auf dem Flughafen drauf fahren würde mit seinem Auto. Aber
ja, genau. So in der Art. Und da wollen wir natürlich wieder hin. Und deswegen sind wir eben terminlich gebunden und konnten eben nicht dann die Fähre nehmen, die einen Tag vor dem Gathering fährt, weil da wäre noch ein Platz frei gewesen, aber da habe ich natürlich keinen Bock drauf. Und auch nicht eine Woche später, weil dann würden wir irgendwie am Morgen von Rosas Einschulung wieder zurückkommen, was auch nicht so gut wäre. Da war für mich, ich war ziemlich schlecht drauf an dem Abend und wir haben es dann aber irgendwie durch hin und her googeln und hier und da und vergleichen und so weiter, noch eine andere Fähre, wie nennt man das, andere Reederei, die von Hull fahren. Und das ist weiter im Süden, aber das ist auch erst 2 Stunden weiter im Süden, ist jetzt nicht so wild, kann man auch hinfahren. Die haben andere Eingruppierungen, also da konkurriert man eben nicht mit den, die haben wahrscheinlich andere Stockwerkhöhe oder so, keine Ahnung. Und die haben, unterscheiden dann irgendwie PKWs in Hoch-PKWs und weiß der Teufel was. Und weil unser Auto ist ja jetzt auch nicht so super hoch, gell? Also wir haben so ein Berlingo, das, ja klar, es ist ein hohes Auto, aber ist jetzt nicht einzusehen, dass die das mit einem Dachgepäckkoffer dann eben gar nicht mehr als PKW durchgeht und ist halt bei der Reederei, bei P&O auch nicht so. Und da haben wir Fähre gebucht, haben mit, sogar billiger gewesen, mit Kabine, mit Außenkabine sogar, mit Fenstern nach draußen und so. Und ich habe dann nämlich erst gesagt so, ja, da nimmt mir Innenkabine, ist völlig egal, ist ja eh dunkel und man sieht eh nichts, ist eh wurscht. Und meine Frau dann so, ja, aber ist das nicht ziemlich klemmy? Und dann gesagt, ja, das ist total klaustrophobisch, ist wie in einem Sarg.
Ah, okay.
Also, nee, also das geht nicht. Gesagt, ja. Also, erinnerst du dich noch, wie schön das war in Neuseeland? Na, in Neuseeland haben wir auf dem auf dem Milford Sound so eine Overnight Cruise gemacht in so einem kleinen Boot. Aber das war halt wirklich ein kleines romantisches Boot mit irgendwie, lass es 20 Passagiere sein, gell? Und jetzt haben wir halt eine Fähre mit 1500 Passagieren. Ist halt ein kleiner Unterschied. Ich glaube, so romantisch wird das nicht, aber.
Wie lange seid ihr denn unterwegs?
Ich glaube, 12 Stunden. Also man geht abends, kurz vorm Abendessen an Bord und dann hat man da Abendessen und dann schläft man und dann frühstückt man morgens und dann geht man, ich glaube, um 9 oder so von Bord.
Okay, das geht.
Also, ja, ist ziemlich cool. Also ich habe das auch sehr gut in Erinnerung, weil du da eben sehr entspannt reist. Du hast kein großes Problem.
Außer die
Nordsee
ist wütend mit dir, dann.
Ja, deswegen musst du versuchen, schnell einzuschlafen, dass du eben nicht hier die Kotzerei kriegst und so.
Habe ich euch mal erzählt, als ich in der 10. oder 9. Klasse im Schüleraustausch in England war und dann zurückgefahren sind von Harwich oder sowas nach Hamburg. Die Reise dauert sonst, glaube ich, 10 Stunden oder so und wir haben, glaube ich, 20 gebraucht.
Fuck.
Weil es war so ein Sturm, dass die irgendwie erstmal nach Norden fahren mussten, damit die von Norden in die Elbe reinfahren mussten, damit die nicht irgendwie da an Land gedrückt wurde. Keine Ahnung, so genau habe ich das nicht verstanden. Ist ja auch schon ein paar Jahre her. Und das Krasse ist, irgendwie, weiß ich nicht, 10 Jahre später oder so, haben meine Eltern mal mit genau dieser Fähre so eine Reise gemacht, wo sie dann aber dieses ganze Nautische mal mitmachen können. Die haben sind früher viel gesegelt und haben dann mit den Segelfreunden quasi so einen Ausflug gemacht, dass sie eben mal auf so einem Schiff mit auf die Brücke und mit dem Captain reden und dies und jenes. Und da haben die den Captain angesprochen und dann, warte mal, ja, da gab's und der konnte sich halt an diese Tour erinnern, weil das halt so once in a lifetime brutale Fahrt war. Das war echt. Ich habe auch so viel gekotzt, habe ich glaube ich an einem Tag selten. Aber die haben dann so Pillen verteilt, die halt die Seekrankheit bekämpfen. Und dann ging es einem gut. Also wir waren dann auch abends nett essen und ich glaube, wir haben der mit dem Wolf-Tanz geguckt auf dem Schiff und so. Ja, war lustig.
Ja, ich werde mich da auch vorbereiten, was so Tabletten angeht und so, das ist klar.
Ja.
Dafür habe ich auch schon zu oft Seekrankheit erlebt.
Dann, ist dafür dann nicht die Innenkabine besser, weil es da weniger...
Ist doch auch egal.
Bist du mehr am Zentrum der Masse?
Ja.
Nö, das ist
Im Endeffekt ist...
Das spielt keine Rolle mehr.
Ist bei Seekrank immer nur wichtig, dass du raus immer was isst.
Ja, genau.
Der Magen muss was zu tun haben. Oder
ja, und dann ist halt auch eine Frage der Zeit, gell? Also ich habe halt festgestellt, dass ich meistens so 2 Stunden halte ich gut aus, aber wenn es dann halt über 3 Stunden harten Seegang geht, irgendwann geht's halt nicht mehr.
Und ist was, dann mach dir eine halt, Käsestulle.
Genau, essen und schlafen und mal gucken. Also, aber mit den großen Fähren habe ich da auch noch nie Problem gehabt. Also diese richtig großen Fähren. Hat man eher, wenn man nach Helgoland rüberfährt oder so.
Im August. Denke ich auch nicht, dass da jetzt groß wilden Seegang haben hätte, oder?
September, ja, nee.
Oder Anfang September,
augustischen Winterstürme.
Ja.
Aber ja, zwar das in Herbstferien, also irgendwie Ende Oktober oder so und da kannst du halt schon mal reinknallen.
Ja, hin werden wir über Calais Dover fahren und dann fahren wir erstmal nach London und dann fahren wir hoch bis nach Schottland und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und wie du sagst, Bob, gell? Das wird dann spannend mit Dachzelt und so.
Vielleicht kaufst du dir nach 3 Tagen ein eigenes Zelt, das du immer davor aufschlägst, weil du keinen Bock hast da, das Ganze.
Ja, ich habe schon überlegt, ob ich noch das Zusatzzelt mitnehme. Ich habe ja so ein kleines Einmannzelt. Meine Frau hat ja auch, weiß nicht, vielleicht, ich lasse es ja auf mich zukommen, gell? Meine Frau hat ja so Vorstellungen, so, wir haben ja ein extra Zelt mit so einer besonderen Länge. Und ihr Plan ist ja, dass da 3 nebeneinander und einer oben quer schläft. Ich bin gespannt, ob das klappt. Wir werden sehen. Ja.
Ja, es wird spannend.
Ich seh ja dann eher 3 oben und mich unten im Auto schlafen oder so.
Ja, in deinem Privatzelt außen.
Ja, oder so.
Auf dem Boden. Ja, aber also wenn du den Platz hast, kannst du es ja echt noch reinschmeißen.
Ja, klar.
Also das Rumgeräume ist halt das Thema, ne? Das ist so.
Ja, ja. Eben. Ja,
aber klar,
meine Frau ist ja der Meinung, dass sie kauft da so flache Boxen und dann kriegen die Erwachsenen eine Box und die Kinder eine Box, mit den Sachen und dann kommt hier noch die Campingtoilette rein und hier das und dann machen wir da die Abdeckung vom Kofferraum. Und ich so, du meinst wirklich, wir machen einen Campingurlaub und alles passt unter die Kofferraumabdeckung? Von was träumst du eigentlich?
Ich meine, klar, wir hatten einen kleinen, so einen kleinen geschissenen 50-Euro Kinderwagen noch dabei, ne, den braucht ihr nicht mehr. Hm. Du hast ja wahrscheinlich schon Campingstühle und einen Campingtisch dabei, damit du mal draußen sitzen kannst.
Ja, und Kochstück und lauter so ein Kram.
Exakt, das muss ja alles irgendwo hin und das ist ja alles nicht klein. Also,
nee,
eben. Dann hast du eine Kiste alleine mit so Campingkrempel, so irgendwie, weiß ich nicht, die Toilettenchemie und Heringe für so ein Sonnensegel und irgendwie ein paar Stangen für das Sonnensegel und Seile.
Stimmt,
und
das Sonnensegel haben wir auch noch.
Also, es sammelt sich einfach so viel Kleinkram auch an. Ja, dann das ganze Getöpf und Geschirr für das Campingkocherzeug.
Der Fußraum bei den Kindern wird wahrscheinlich einfach randvoll sein bis oben.
Ja, genau.
Vorne Beifahrerfußraum, ja,
wie immer.
Kannst die Füße vorne aufs Armaturenbrett legen, aber bitte nicht nach unten, das unten, da wohnt die Chemietoilette oder irgendwie
so. Also wir haben diesmal auch wirklich wenig Kinderspielzeug mitgenommen, also es gab irgendwie so eine kleine Minibox war Kinderspielzeug, das Wesentliche waren die Toni-Boxen und kein Grill und demzufolge das ganze Zubehör, was mit so einem Grill mitkommt, mit Kohle, Sack und dem ganzen Käse, alles nicht dabei. Also so die ganze Standardausstattung, die ich normalerweise in so ein Wohnmobil reinschleppen würde, am Beginn und am Ende einer Reise wieder raus, das haben wir halbiert und trotzdem war das eine Menge Zeug in dem Auto. Also
ich habe schon Angst vor unserem Sommerurlaub.
Ja gut, aber du machst es nicht nomadisch, gell? Du baust es einmal auf und dann hast du 2 Wochen Ruhe und dann fährst du wieder nach Hause.
Nicht so lange.
Das ist, glaube ich, ein anderes Biest von Urlaub dann. Und du hast natürlich auch, du musst den Wagen vorne, der Kofferraum selber, der muss ja nicht zum Schlafplatz gebaut werden. Der kann ja im Zweifel voller Gerümpel bleiben, wenn du da bist.
Ja,
also das ist ja schon, du bist ja nicht darauf angewiesen.
Das Zelt wird ja einfach hochgeklappt. 20 Sekunden Aufbau angeblich.
Ja, bis du dann beschließt, dass einer unten schläft.
Ja, genau.
Dann muss da wieder irgendwas umgeklappt und gemacht und getan werden. Und dafür müssen die Kindersitze weg und dann geht's los.
So, am Schluss schlafen die Kindersitze im Zelt von Christoph.
Ja. Nee, aber was man merkt natürlich, im Vergleich zu einem Wohnmobil fährst du 110 und fährst du mal 120, wenn du mal gönnermäßig mit deinem Benzin oder Diesel umgehen möchtest. Aber irgendwo darüber wird's dann garstig, auch vom Verbrauch und auch vom Fahrverhalten her. Und jetzt hier so ein vergleichsweise kleiner Van, aber modern ausgestattet, was der alles für einen Scheiß hatte. Der hatte Abstandstempomat, den du auf intelligent stellen konntest. Dann konntest du ihm einstellen, dass er immer zu dem Schild, was er sieht, wenn er irgendwie sieht, dass es hier 120 hat, dann soll er da irgendwie 5 km/h draufrechnen und 125 einstellen und so. Also diese ganzen fancy Sachen, die besseren Limousinen heutzutage haben, hatte der alles in so einer. Ich meine, der Ford Transit ist ein Nutzfahrzeugplattform, gell? Da war das alles drin und auch so eigenartige Auswahl. Dann hat der Anbieter hat den ausgestattet mit automatischem Parken. Also der konnte selbst lenken beim Einparken, hat die Lücke gefunden und ist da selbst reingefahren. Finde ich so ein Extra, das kauft man, wenn man alle anderen Extras schon hat. Aber was er nicht geklickt hatte, war eine Klimaautomatik. Also es war eine Klimaanlage drin, aber keine Automatik. Du konntest keine Gradzahl einstellen. Du musstest Propellergeschwindigkeit und auf diesem Rot-Blau-Rad selber irgendwie immer rumregeln.
Wie so ein Höhlenmensch.
Wie so ein Höhlenmensch. Genau. Und dann aber halt, dann kann das Auto selbst Parklücken finden und da alleine reinfahren. Wie
so ein Höhlenmensch.
Und dann aber auch, weißt du, Abstandstempomat mit diesem Intelligent-Schilderlesen, alles Dingsfu, aber keine Automatik. Und das ist wieder so eine Kombination aus der Hölle. Dann fährst du da und wenn er dann runterschalten möchte und du merkst es nicht rechtzeitig, dann bricht er immer den Tempomaten ab und sagt dann nur abgebrochen. Und dann hört er auch auf zu bremsen. Dann fährt er im Zweifel dem Vordermann hinten drauf.
Oh Gott. Nur,
Ding Dong, abgebrochen. Und dann, ja, dein Bier, mach halt. Das, wenn man das gewöhnt ist, mit einem Auto, was kein Getriebe hat, zu fahren, was einfach so ja, schaltest du an und dann fährt er bis zum Stillstand mit Abstandstempomat und hier musst du halt immer das Öl umrühren und wenn du es nicht schnell genug machst, so wie er das will, dann ping-dong, abgebrochen, dein Problem. So, das war dann auch so ein harter Aufschlag in der Realität. Aber ich hatte noch nie ein Wohnmobil bei diesen vier Ducato-Basis-Wohnmobilen, die man sonst so mietet, die haben üblicherweise maximal einen herkömmlichen Tempomaten, nicht mal Abstandstempomaten, geschweige denn mit Intelligent Schilder lesen und so, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, ob es das auf der Ducato-Plattform überhaupt schon gibt oder ob das noch nicht in dieser Nutzfahrzeugklasse angekommen ist oder zumindest bei Fiat noch nicht angekommen ist oder vielleicht jetzt in den neueren Baujahren. Von daher, das war mal cool und du konntest dann auch mit, ich bin jetzt übers ganze Wochenende gemittelt mit 9,1 Liter Verbrauch gefahren. Und ich hatte auf der Autobahn jetzt abseits von Baustellen und Sachen, wo es irgendwie langsamer ging, hatte ich immer so, war 140 meine Tempomateneinstellung. Und das mit 9 Liter fahren zu können, das ist natürlich anders als beim Wohnmobil. Das ist schon schön. Ja. Also das kannst du dann, da kommst du auch voran. Und konnte auch problemlos, wenn ich mal überholen wollte, irgendwo ist ja auch problemlos 160, 165 gelaufen. Klar, der wäre wahrscheinlich auch noch schneller gefahren. Da waren 130 PS Diesel drin, aber das habe ich nicht ausprobiert. Man merkt, wenn man so viel Wohnmobil vorher als anderes großes Auto so im Hinterkopf hat, dass der mit dem kurzen Radstand ganz schön hübbelig ist, wenn er so über Bodenwellen oder sowas drüber fährt, dann merkst du den kürzeren Radstand und hast immer so das Gefühl so, dein Heck springt hinten so weg. Und ich so, warum hüpft denn das so? Es ist so ein eigenartiges, hüpfiges Fahrverhalten gewesen. Aber ansonsten muss ich sagen, der Transit, ich bin kein großer Ford-Fan, aber an sich war das ein Die Autobasis ist gut von dem Transit. Über den Ausbau von Bürstner kann man aber diskutieren, aber ansonsten, wie gesagt, Vanlife für uns jetzt erstmal. Es bestätigte wieder die Entscheidung, das war gut, dass wir den Bulli verkauft haben. Das passt so nicht mehr mit zwei kleinen Kindern. Vielleicht passt das irgendwann mal wieder, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn ich mich dann noch gut genug bewegen kann, in dem Alter, in 15 Jahren oder so. Dann kommt man vielleicht zu sowas zurück, weiß ich nicht. Das sehen wir dann, aber für jetzt erstmal. Haken dran. Wohnmobile, it is. Nicht Van.
Ja. Ist vermutlich das Bessere. Ja, sehr schön. Ich war auch weg dieses Wochenende. Ich habe aber meine Gattin hier gelassen, beziehungsweise die ist in die andere Richtung gefahren. Die war in Leipzig beim Wave Gothic Treffen. Und hat sich.
Das ist nicht so ins, da tritt nicht Scooter auf, oder?
Nee, ich glaube nicht. Ich sage immer Depeche Mode und dann schwarz. Ich weiß gar nicht, ob das richtig stimmt.
Bist du nicht mit der Frau verheiratet? Kannst du sie nicht mal fragen?
Ich habe sie gefragt, aber das sind alles Namen, die mir nicht sagen.
Nee, du musst dir das vorspielen lassen.
Ah, ich weiß noch nicht. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass sie mir das vorspielen möchte. Jedenfalls kam sie wieder so, wir brauchen auf jeden Fall Campingstühle. Wir haben noch keine Campingstühle. Okay, wir brauchen Camping. Die waren auch irgendwie mit dem Bus unterwegs und auch mit dem Zelt, aber irgendwie war zu wenig Platz, das Zelt aufzubauen. Ich habe keine Ahnung.
Das heißt, wie haben sie geschlafen?
In dem Bus.
Ach so, ja.
Also,
aber konnte man da die Sitze zu einem
großartigen
umbauen?
Ja, gut genug, dass man irgendwie eine 1,40er Luftmatratze drauflegen konnte und dann konnte sie da gut schlafen.
Na dann.
Ja, und ich habe währenddessen die beiden Kinder geschnappt und bin Richtung Belgien aufgebrochen. Also kurz hinter Aachen, irgendwie kurz eine Viertelstunde durch Holland fahren und dann nochmal eine Viertelstunde durch Belgien und dann waren wir da ungefähr. In einem ausrangierten alten Bahnhof hat das diesjährige Cocktail-Forums-Treffen stattgefunden. Und da sind wir hingefahren. Es waren noch drei andere Kinder da. Und ja, es war sehr lustig, die ganzen Leute da, die man, oder viele von denen kennen wir ja, kennt ihr ja auch, aus den noch aktiveren Cocktailzeiten. Und unsere Kinder haben es halt irgendwie vermutlich in der Kita gelernt, schnell mit anderen Kindern zu spielen. Es hat, glaube ich, keine Viertelstunde gedauert, bis die einfach unterwegs waren und da gespielt haben auf diesem Spiel. Also haben sie die, da stand so ein Klettergerüst und drunter lag halt Schotter. So grober, spitzer Schotter.
Ja, ja, wie so ist in anderen Ländern zum Teil.
Das ist halt
in der Schweiz wundert man sich da auch manchmal.
So, das ist, Dann kommen die Große an, Ellenbogen aufgeschlagen, blutig. So, okay, Mist. Ja, aber, also, nee, war richtig gut. Also haben die beiden auch echt gut gemacht.
Das scheint ziemlich genau da zu sein, wo wir unsere erste Übernachtung im Sommerurlaub geplant haben.
Echt?
So um Hasselt oder Genk herum. Oder Löwen.
Ja, Homburg war das, glaube ich. Wo wir waren, ja.
Wie Homburg?
Ja, also Homburg geschrieben. Gare Homburg.
Okay, muss ich mal gucken, wo das ist.
Ja. Wir sind allerdings nicht am ersten Tag, an dem Freitag schon angereist, weil die Große dann irgendwie mittwochs abends 40 Fieber hatte. Und waren dann noch beim Kinderarzt, aber die hat gesagt, ja, ist nichts, also keine Lungenentzündung, kein sonst irgendwas, die hat auch ein bisschen gehustet. Von daher, ja, war dann auch wieder gut und dann haben wir am Freitag noch quasi einen Tag Pause gemacht und sind dann am Samstag hochgefahren und ja, ich hatte ein bisschen Angst vor der Fahrt, weil die Kinder ja nicht, ich weiß nicht, wie das bei euren ist, so 3 Stunden Autofahren ist nicht die Lieblingstätigkeit.
Nee.
Aber haben sie gut genug gemacht. Also war wirklich, dann wird dann halt Toniebox gehört oder auf dem iPad irgendwie Pepper Woods geguckt oder sonst irgendwas und ja, haben sie echt gut gemacht und sind natürlich nicht ganz so früh schlafen gegangen wie zu Hause, aber dafür haben sie morgens dann auch mich ein bisschen länger schlafen lassen. Wobei ich habe es auch nicht hart krachen lassen. Ich habe auf dem Hinweg mir überlegt, so, okay, Cocktailforums treffen. Mal sehen, ob du es schaffst, dass du keinen Drink selber machst. Und eigentlich hatte ich auch vor, dass ich keinen ganzen Drink irgendwo her bekomme, der quasi mein Drink ist. Das habe ich nicht geschafft, aber ich habe keinen eigenen Drink gemacht. Der Sascha hat mir dann mal so, ach ja, hier die Eltern, der ist irgendwie rumgegangen und hat allen Eltern quasi Drinks gemacht. Also auch so hier Holunderschorle, wie heißt das? Saint-Germain-Cocktail.
Mhm.
Und ja, das war quasi mein eigener, einziger Cocktail, den ich für mich sozusagen hatte. Aber auch den sozialisierst du ja sehr schnell auf diesem Treffen, wenn man da gemeinsam trinkt. Am ersten Abend, an dem ich da war, wurde Sushi gemacht. Und ich glaube, wir hatten 500 oder 800 Rollen. Es war absurd viel. Aber war halt schön. Es waren 2 da, die, also ich kannte ich vorher nicht, die sich aber mit Sushi viel beschäftigen. Also hobbymäßig, weil sie einfach Spaß daran haben. Und haben das dann halt allen so ein bisschen erklärt. Ich konnte da nicht so gut mitmachen, weil ich ja dann doch mehr nach den Kindern geschaut habe. Aber man hatte halt eben die Chance, ein bisschen zu lernen, wie man Sushi selber macht. Das fand ich auch richtig cool. Am zweiten Tag haben wir schön gegrillt. Und ja, war halt so ein, das Coole ist halt, man war so richtig raus. Also war halt so weit weg von allem, weit weg von Arbeit und Stress und so. Und ja,
das ist immer gut.
Auch wenn man natürlich dann alleine Verantwortung für beide Kinder hat, was ein bisschen stressiger macht. Aber war echt sehr entspannt. Richtig gut, hat echt Spaß gemacht.
Das Sushi sah übrigens geil aus. Also allein diese Menge, ich habe die Fotos gesehen.
Das war krass, also, oder?
Es gab ein so ein Video irgendwie in der WhatsApp-Gruppe, wo so drüber geschwenkt wird. Es nahm kein Ende. Es schwenkte einfach immer weiter. Das ist noch ein Tisch und noch ein Tisch und noch eine Platte. Und boah.
Ja, ja.
Ich hatte sehr viel Hunger danach und Bock auf Sushi, als ich das gesehen habe.
Ja, und es war halt auch richtig gut. Also sie haben alle möglichen Varianten gemacht, eben mit unterschiedlichen Fischsorten, dann aber auch eben welche mit Gemüsevarianten, die, ich weiß nicht, die hatten da irgendeine Creme mit so einer geilen Schärfe drin, super geil, dann mit frittierten Hähnchen und ja, alles, was man sich so vorstellt. Nee, also war sehr, sehr schön, sehr rund. Ja, und Cocktailwettbewerb gab es natürlich wieder und ja.
Wer hat gewonnen?
Hier Dings, der eine mit der Nase.
Ich weiß es nicht. Es haben ja nur 3 mitgemacht. Der Steve, die Nina und der Christian Niefanger.
Hat wieder die Nina gewonnen?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der Christian hat gewonnen. Der einen Drink mit Schafskäse gemacht hat.
Schöne Idee.
Ja, warum nicht? Thema war Obstbrände und da hat er sich mal schön, hat irgendwie geguckt, was so Food Pairing, was dazu passt, Birne, Schafskäse. Okay, dann halt Schafskäse.
Geil. Oh Mann.
Ja, warte, hier sind sie doch. Ja, erster Copycat. Williams, Thymiansirup, Vanillesirup, Ziegenfrischkäse.
Ziege, okay, nicht Schaf. Ja,
okay. Dann ergibt es Sinn.
Nein, aber ich würde es trinken.
Zweiter Platz,
ja, klar.
Obstbrand von der Nina, Apfelbrand, Mispelbrand und Mispelsirup.
Mhm.
Auch sehr fancy, vor allem diesen Mispelsirup hinterher pur zu probieren. Das ist schon da in der Ecke, wo auch Enzian unterwegs ist.
Geil.
Vielleicht ein bisschen mehr Apfel, nicht ganz so viel Erde.
Kann ich selber machen, habe ich im Garten Mispel. Habe ich letztes Jahr sogar Früchte gehabt und dieses Jahr wird es auch wieder wie verrückt tragen.
Echt?
Ja, die Früchte habe ich allerdings tatsächlich immer noch in der Tiefkühltruhe. Ich habe die noch nicht verarbeitet, weil ich noch nicht so eine richtige Idee dazu hatte, was ich damit mache.
Aber, ja, das scheint auch irgendwie schwierig zu sein. Genau. Und der.
Ja, total, weil das ja so eine holzige Frucht ist, gell? Das ist ja nicht das, was wir Hessen als Mispelsche kennen.
Ja, ja.
Das ist ja eine ganz andere Frucht, gell?
Ist nicht das Gleiche?
Nee. Das, was wir Frankfurter als Mispelsche kennen, das, was in irgendein Likör eingelegt wird, das ist eine, ich weiß nicht, das ist irgendwas, was gar nicht bei uns wächst. Irgendeine subtropische Frucht, glaube ich.
Ach so, sie hat nämlich damit begründet, so Apfel und hier in Frankfurt und dann Mispelsche und dann.
Also ich weiß nicht, was dieser Mispelbrand ist. Es kann sein, dass der daraus ist, aber ich glaube nicht. Das, was wir in Europa als Mispel kennen, was ja so eine ganz alte Kulturpflanze ist, das macht solche, deswegen passt das auch was, wenn du sagst, dass das abfällig gewesen ist. Das macht so ganz hölzerne, ja, so wie so Holzäpfel, die sehr schwer zu verarbeiten sind, die man auch so nicht essen kann. Also die man auch, wenn man die einlegt, könnte man die nicht essen. Also das ist eine völlig andere Frucht, hat
okay.
Eigentlich gar nichts miteinander zu tun.
Krass.
Hm.
Ja,
und ich weiß jetzt nicht, aus was der Likör ist, das wäre natürlich die Frage.
Ja.
Ja.
Und der dritte war Sherry Cherry Lady vom Steve. Oloroso Sherry, Kirschbrand und Salz-Karamell-Sirup.
Oh, das klingt geil.
Schön komplex. Für mein Gefühl zu wenig Kirsche. Und wenn du halt einen Kirsch, okay. Also einen Obstbrand-Wettbewerb hast und du schmeckst geilen Sherry mit einer Kirschnote. Er hat ihn auch später dann nochmal gemacht, wo er dann gesagt hat, ja, er hätte eigentlich so sein sollen und da hast du dann die Kirsche rausgeschmeckt. Da war auch richtig toll. Leider im Wettbewerb dann nicht so. Ja. Also.
Kann ja mal passieren.
Ja, nee, war echt gut. Sehr schön. Der hat dann auch später noch am nächsten Abend oder nächsten Nachmittag ein Schokoladentasting gemacht. Die haben irgendwie so eine Schokoladerie in Hannover und hat sich da so ein bisschen beraten lassen und hat halt unterschiedliche Schokoladensorten mal angebracht, also quasi einmal zwei unterschiedliche Länder gegeneinander, dann zwei unterschiedliche Bitter- oder Schokoladengehalt, 70 und 80 gegeneinander und dann halt so die Kirschen, also die Kakaokirschen, die fermentiert sind während der Fermentation zweimal gedreht worden und bei der anderen dreimal gedreht worden. Er meinte so, ich hab das gehört, das musste ich für hier kaufen und alle haben gejubelt. Das war so ganz klar, passt in das Nerdtum. Ich habe da ehrlich gesagt auch keinen Unterschied geschmeckt und ich glaube, wenigen ging das so, dass sie dann Unterschied schmecken konnten. Und dann hat er noch so zwei so ganz krachige 100% Dinger, die dann auch ein bisschen unangenehm waren und dann noch Nougat, also war richtig gut, war spannend. Meine Kinder haben mit großer Begeisterung mitgegessen, die ganzen Bitterschokoladen, das fanden sie richtig gut. Also die 100% fanden sie nicht so toll, aber die anderen, ich glaube, die hätten die Tafel noch leer gemacht, wenn ich sie gelassen hätte. Ja, die anderen Kinder waren da, glaube ich, nicht so aktiv beim, aber...
Meine Kinder essen auch gern dunkle Schokolade, ich ja nicht. Ich bin ja mehr der Vollmilchtyp.
Ja, da hättest du nicht so, also die, es wäre sensorisch für dich auf jeden Fall schon spannend gewesen, klar.
Ja, bestimmt.
Aber den richtigen Spaß hättest du wahrscheinlich da nicht gehabt.
Nee.
Nee, aber bei uns die Kleine, wenn du die fragst, was ist dein Lieblingsessen? Schokolade. Ah ja.
Sehr gut.
Ja, so war das Wochenende und auch die Heimfahrt ging dann gut. Da habe ich mich kurz erschreckt. Fährst du Richtung Heimat, hier kurz vor Idstein oder so, siehst du so, da hinten steigt Rauch aus dem Wald auf. Naja, so trocken ist das noch nicht. So, was macht man jetzt? Muss man jetzt Feuerwehr rufen oder sehen das die anderen Autofahrer? Rufen die Feuerwehr? Fährst du um die Kurve gegen Autobahn, voll gesperrt, brennendes Auto, Feuerwehr drumrum. Ah ja, okay, war doch nicht der Wald, war nur ein Auto, was ich halt irgendwie 3 Kilometer entfernt schon hab rauchen sehen. Da war ich sehr froh, dass es nicht auf unserer Seite war. Weil dann so.
Aber ein brennendes Auto oder eins, was so eine schlechte Verbrennung im Motor hat?
Nee, brennt oder gerade gelöscht.
Okay.
Also, das war riesen Rauchsäule oben drüber und stand, glaube ich, 6 Feuerwehrautos oder so drumherum. Ja, und die haben halt die Autobahn einfach komplett gesperrt Richtung Norden. Und dachte ich mir so, boah, wenn ich jetzt in so 3 Stunden Vollsperrung stehen würde mit denen, da wäre nie so schön.
Nee, wirklich nicht.
Ja, so war mein Ausflug mit den Kindern nach Belgien. War sehr schön. Bis auf diesen seltsamen Spielplatz mit Steinen drunter. Wir sind dann noch nebenan auf so einen anderen Spielplatz gegangen, von so einem anderen Haus, Dings, Komplex, keine Ahnung, Apartments. Da war dann halt mit Sand und alles Mögliche und da sind sie dann da rumgefetzt und hatten viel Spaß. Ja. So, der Bob will noch über Mastodon-Software sprechen. Ist lustig, die Sendung, die ich gerade die Woche gehört habe von uns, da hast du über Ivory for iPhone gesprochen und jetzt möchtest du über Ivory for Mac sprechen.
Genau. Gab es ja schon lange in der Beta-Version. Jetzt ist es die Beta-Phase beendet und für alle verfügbar im Mac App Store. Ja, ist einfach der Ivory ist ja sozusagen das, was für Mastodon, was Tweetbot für Twitter war, nämlich von Tabbots sozusagen der Client, der immer mein Client der Wahl war. Andere Leute mögen das anders sehen, aber ich fand das immer die beste Art, Twitter zu benutzen und finde das jetzt aktuell die beste Art, Mastodon zu benutzen. Genau, und der hat mir auf dem Mac ein bisschen gefehlt, weil für iOS kam er ja relativ schnell auf den Markt und war dann auch relativ schnell aus der Beta raus. Wahrscheinlich war da auch der größte Druck sozusagen von den Twitter-verlassenen Horden, die gerne einen guten Client haben wollten. Sodass man gut verstehen kann, warum sich Tabbots, der Paul und seine Mitstreiter da vielleicht erst darauf konzentriert haben, das Ding fertig zu kriegen. Und dann erst die Desktop-Software, also die Mac-Software jetzt angegangen ist. Jetzt ist er fertig, ist auch eine Abo-Software. Man kann aber ein Universal-Abo abschließen. Auch wenn man jetzt schon das Abo für iOS abgeschlossen hat, kann man es upgraden auf ein Universal-Abo, dass du also Desktop und Mobile zusammen in einem Preis bezahlst und dann wird dir die Restlaufzeit von dem anderen Abo, was du hast, wird dir dann von Apple zurückerstattet, sodass du da nichts verlierst, wenn du da jetzt nochmal einsteigst. Das habe ich auch gleich gemacht und seitdem ist das Mastodon auf dem Desktop einfach so, jetzt fühlt es sich richtig an. Jetzt fühlt es sich so an, wie Twitter früher mit Tweetbot gewesen ist, was man ja auch irgendwie auf beiden Plattformen hatte. Und ich habe jetzt bis dahin, habe ich Ice Cubes benutzt, was auch, glaube ich, ein sehr ambitioniertes Projekt ist und ein sehr guter Client. Aber ich bin nicht so richtig warm geworden. Irgendwie, der lässt sich zwar auch sehr vielfältig umkonfigurieren, aber es fühlte sich immer irgendwie an, als hätte ich den falschen Hammer in der Hand. Und ja.
Das ist spannend. Ich bin irgendwie noch nie auf die Idee gekommen oder hatte das Bedürfnis, eine Twitter-Software auf dem Mac zu haben. Oder auch Mastodon. Nö, wenn ich das gucken will, dann schnappe ich mir gerade mein Handy. Das habe ich ja eh immer dabei.
Okay. Ja, nee, aber schon wenn ich irgendwie das Web browse und Dinge finde, die ich posten möchte, dann finde ich das ganz angenehm. Oder andersrum, wenn ich Timeline lese und Links anklicke, dass die dann vernünftig in, auf dem großen Rechner, im großen Browser aufgehen und ich das vernünftig lesen kann.
Ach so.
Und klar, du kann, man kann das alles im Web machen. Ich habe jetzt, wenn ich irgendwie, weiß nicht, so ein Auge auf der Timeline haben will und sitze am, am Firmenrechner, dann ist es natürlich auch irgendwo ein Tab in einem Browser. Das funktioniert schon auch, aber das, ja, da, da hast du diese Browser-Notifications, die sich da dann, die finde ich immer so ein bisschen sperrig und generell, also ich, ich finde da eine dedizierte Software dafür besser.
Mhm.
Ich habe auch jetzt, das steht jetzt gar nicht auf unserer Liste hier, aber
oh, wo wir gerade bei
Social Media in Apps einsperren, wenn man nicht möchte, dass Facebook einem so viel hinterher spioniert, sage ich mal. Das gilt nicht nur für Facebook, sondern auch für andere Dienste, die man so spezifisch benutzen will. Dann hast du ja die Wahl, also du loggst dich quasi ein in dein in deinen Account und dann ist ja dieser Browser eingeloggt und dann ist dieses Cookie da drin und dann können die dich ja über mehrere Webseiten hinweg irgendwie verfolgen. Dafür gibt es auch Software, mit der man das so ein bisschen verhindern kann, wenn man trotzdem gerne Facebook vielleicht auf dem Desktop-Rechner benutzen will, aber man will im Browser nicht eingeloggt sein. Jetzt kann man dann immer irgendwie in, so ein Inkognito-Tab aufmachen und sich da drin einloggen, aber das ist ja dann immer gleich, gleich wieder weg. Sondern es gibt solche Apps, zum Beispiel Flotato ist eine, die ich jetzt habe, gerade so ein bisschen damit rumackere. Da kannst du quasi, du lädst das runter und dann konfigurierst du das, dass du dir wie so eine kleine App erstellst und diese App ist eigentlich nichts weiter als ein Browser, der in ein eigenes Fenster eingesperrt ist und mit einem eigenen Icon in deinem Dock daherkommt oder in deinem Start Launchbar oder wie auch immer die Launchpad, heißt das Ding das? Mit der, dieser Icon Array heißt Launchpad, gell? Also du konfigurierst dir das einfach hin, machst so eine Flotato, lädst du dir runter, installierst es und sagst dann, ich hätte gerne ein Flotato-App-Ding, was im Grunde nichts weiter macht als Facebook.com aufmachen und dann hält das seinen eigenen, sein eigenes Häufchen Cookies und sein eigenes Login-Schnupsi. Also es ist wie so eine Art eingesperrt, Webseite eingesperrt in einer App. Und dein Hauptbrowser oder alle anderen Browser, die du sonst noch so verwendest, die müssen halt nicht in Facebook eingeloggt sein. Und du klickst das auf und dann geht ein eigenes Fenster auf, was keine Browserbar hat, was sonst eigentlich im Grunde aussieht wie die Facebook-App. Und dann lebt dein Facebook nur noch da drin und Facebook selbst kann dich nicht mehr dadurch, dass du eingeloggt bist, über alle möglichen Webseiten hinweg verfolgen und dir deine Werbung ständig irgendwie an das personalisieren, was du gerade bei Geizhals gesucht hast oder so. Von daher ganz, ganz, ganz lustig. Ich glaube, ein so ein Applet oder wie die Dinger heißen, ist kostenlos. Wenn man mehrere davon bauen möchte, dann muss man das kaufen. Ich weiß nicht, was es kostet. Ich benutze es im Moment nur für Facebook. Von daher funktioniert das für mich so im Moment in der kostenlosen Version. Ist ganz praktisch. Wenn man da dem nächsten, da ich da letzte Woche ja Redact gepickt habe, hier mit alte Content von diesen Dingern löschen. Jetzt kann man sie noch einsperren. Also ich habe noch mehr Ideen, was ihr denen alles antun könnt. Wie sie nicht mehr an eure Daten kommen.
Okay. Ja, aber ich benutze Ivory gar nicht irgendwie mehr.
Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja.
So, ja, gut. Okay. Haben wir noch Themen?
Ich glaube nicht.
Habt ihr noch was? Ist ja auch schon fast Mitternacht.
Nee. Mhm.
Ja, dann haben wir noch das übliche Thema zum Abschluss jeder Sendung. Was schauen wir nächste Woche?
Und das fällt diese Woche dir zu, wenn ich die Reihenfolge unserer Ordnung richtig interpretiert habe.
Mhm.
Ja.
Stefan.
Ja.
Dem Stefan, ja.
Ja. Wir gehen zu Amazon Prime.
Aha, da waren wir länger nicht.
Ist das so?
Weiß ich nicht. Behaupte ich einfach. Ich bin da. Das Erste, was mir vorgeschlagen wird, ist Peppa Pig, aber das liegt, glaube ich, nicht an dir, sondern an meinen Kindern.
Das könnte sein, ja.
Warte mal, ich gucke mal, was mir als Erstes vorgeschlagen wird. Oh, mir wird Holbein vorgeschlagen.
Holbein.
Der Greif. Habe ich gelesen als Jugendlicher. Mit großer Freude.
Nee, ist es auch nicht. Wir schauen einen Film, der auf der IMDb 7,5 Punkte hat.
Oh nein, ich befürchte, wir schauen eher.
Wir schauen eher.
Ah, scheiße.
Ja, ich weiß, das ist nichts für dich. noch ein Sportfilm.
Ja, furchtbar.
Die Alternative wäre zu lang gewesen, deswegen da hatte ich keine Lust drauf. Und die andere Alternative hätte nur 5,5 Punkte gehabt. Das wollte ich dir auch noch nicht, euch dann auch nicht antun. Ja.
Von echt, was wäre das gewesen? 5,5 Punkte, was wäre das gewesen?
Stefan,
was wäre das mit 5,5 Punkten gewesen?
Das gibt es vielleicht nächste Woche oder beim nächsten Mal.
Wenn es 5,5 Punkte hat?
Ja.
Ach so, ich habe eine Befürchtung. Ja, ja.
Was denn?
Ich glaube, den wollte ich verschlagen.
Schlag ihn vor.
Schauen wir mal. Vielleicht gibt es das nächste Woche.
Ja.
Guck gerade mal bei 5,5 Punkte. Bei IMDb oder was?
Nee, bei IMDb. Doch, IMDb, ja.
Das naheliegendste.
Das naheliegendste? Moment. Holbein, der greift. Da wird es mir auch vorgeschlagen.
Oh nee, das naheliegendste hat 6,5 Punkte. Dann weiß ich nicht, was du... Nee, dann gibt es das nächste Woche nicht, was du meinst.
Was ist denn das? Was ist denn dieses... Der Greif?
Der Greif kennt ihr nicht?
Nee.
So eins von den ganz bekannten 90er Jahre jugendlichen Fantasy-Büchern von Wolfgang Holbein. Wolfgang und Heike Holbein, glaube ich. Also zusammen.
Mhm.
Wolfgang Holbein sagt euch aber schon was, oder?
Der Name sagt mir was, aber...
Als ein Name, der auf Büchercovern draufsteht von Büchern, die ich nicht gelesen habe.
Hinweise ja, zum also, Inhalt. Nacktheit. Als erstes. Ah, ja.
Quatsch. Ja, das sind halt so Jugend-Coming-of-Age-Fantasy-Bücher.
Ja, genau. Fantasy ist der Punkt, der mich immer davon abgehalten hat.
Ja, genau. Das sind halt erste Fantasy-Bücher. Und Wolfgang Holbein ist, glaube ich, ursprünglich, also habe ich es jedenfalls in Erinnerung, war das eher so ein Schriftsteller, der so historische oder so Sagen, die er zum Beispiel Hagen von Tronje hat er zum Beispiel geschrieben, also die Siegfriedssage. Und dann hat er so ein Tempelritterbuch geschrieben, so Jugendbücher, ne? So dicke Schinken für Jugendliche. Und für jugendliche Jungs wahrscheinlich. Er ist schon so jungen Literatur. Und dann hat er zusammen mit seiner Frau noch mehr ins Fantasy-Genre geschrieben. Und hat sehr erfolgreiche Bücher in den 90ern geschrieben. Der Greif ist eins davon, aber es war noch bekannt. Wie heißt denn das andere? Irgendwas mit Mond, bla bla bla. Oh, ich weiß es nicht mehr. Unheimlich bekannte Bücher hat er geschrieben. Wahnsinnig erfolgreich. Naja, aber wenn ihr das nicht kennt, dann ist das an euch vorbeigegangen.
So sieht's wohl aus.
Mhm.
Gut, dann würde ich mich jetzt an einer Abmoderation versuchen.
Kannst
wenn ihr
mal.
Euer Ivory eingerichtet habt,
kannst du versuchen.
Könnt ihr uns natürlich auf sneakpod@podcasts.social kontaktieren oder auch gerne auf Facebook oder natürlich auf sneakpod.de, wo das hier die Folge 781 war. Da könnt ihr die Kommentare dort ablassen. Uns auf Be Real folgen ist auch immer eine gute Idee, denn da posten wir immer noch jeden Tag.
Das ist das Social Media, was wir echt am meisten nutzen, oder?
Ja, im Moment
ja. Schon. Absolut.
Christoph wieder auf dem Klo diese Woche. Viele Leute auf dem Klo, nicht nur er.
Das war an einem Tag, waren da drei Leute oder vier Leute, glaube ich, bei mir waren auf dem Klo. Das war echt gut.
Ja, lustig. Ja. Ich hatte ja heute Glück und saß vor ChatGPT. Ich hatte gerade irgendwie was eingerichtet, wo ich $5 bezahlt habe, um mit ChatGPT 4 reden zu dürfen, ohne mir einen Pro-Account klicken zu müssen und habe den mal wieder nach einem Jazzwitz gefragt. Wollt ihr den noch hören oder habt ihr ihn eh schon gelesen?
Unbedingt, los.
Also ich habe es gefragt, dass es mir einen Jazzwitz geben soll, der nicht wieder um Armut oder kein Geld haben oder so geht. Und dann hat es wieder so einen Blöden ausgepackt und hat gesagt, warum spielen Jazzmusiker ihre Songs immer so langsam, weil sie die Noten erst suchen müssen. Da dachte ich mir so, ja, aber was hat das mit Jazz? Also ich habe nicht verstanden. Hab's dann gleich um noch einen gebeten und hab noch dazu gesagt, dass es den bitte erklären soll.
Gleich erklären soll.
Ja, genau. Und dann hat es gesagt, wie nennt man jemanden, der ständig um Jazzmusiker herumhängt, aber kein Instrument spielen kann? Und die Pointe ist dann
Drummer.
Der Schlagzeuger.
Ja, klar. Das ist ganz
und
der Witz.
Dann kommt die Erklärung, die Pointe dieses Witzes ist, dass Schlagzeuger in der Musikwelt manchmal aus weniger als weniger talentiert oder weniger musikalische Mitglieder einer Band angesehen werden, da sie keine Melodie oder Harmonie spielen, sondern Rhythmus und Takt beisteuern. Natürlich ist dies eine humorvolle Übertreibung, denn Schlagzeuger sind genauso wichtig und talentiert wie andere Musiker. Und dann habe ich ChatGPT nochmal darauf hingewiesen, dass es ja, also der Witz, den es erzählt, sagt ja, dass derjenige, der da rumhängt, kein Instrument spielen kann, aber er kann ja Schlagzeug spielen, ist ja auch ein Instrument. Und das ist deshalb irgendwie...
macht ja keine Dings, keine Töne.
Ja, aber es ist ein Instrument, oder? Da sind wir uns so einig. Und dann sagt es, ja, stimmt, der Witz spielt darauf an, dass das Schlagzeug im Vergleich zu anderen Instrumenten als weniger komplex oder anspruchsvoll angesehen wird, was natürlich nicht der Realität entspricht. Es ist eine humorvolle Übertreibung, die darauf abzielt, Schlagzeuger auf eine ironische Weise aufzuziehen. Und ja, insofern, die Erklärungen sind gut, ne? Und man merkt schon, dass es irgendwie ein bisschen mehr Verständnis für das hat, was es da redet. Zumindest wirkt es so, natürlich hat es das nicht. Es hat nur Wahrscheinlichkeiten. Aber es war lustig, dass Be Real ich hatte gerade damit rumgespielt, weil ich wollte eigentlich ein Stück Quellcode von ChatGPT refactoren lassen und wollte mal ausprobieren, was GPT-4 mit dem Ding macht, weil ich so mit meinem Account nur Zugriff auf 3.5 über die API habe. Und dann habe ich ein bisschen kurz gegoogelt, wo man GPT-4 ausprobieren kann und wo man mehr Text rein, auf Bing kannst du nur 4000 Zeichen reinstecken, das hat mir nicht gereicht. Wollte ich was Größeres und dann habe ich halt irgendwas gefunden und dann hatte ich diesen Zugriff und dachte, okay, jetzt muss ich mal so Testfragen stellen und gucken, ob das überhaupt hier alles läuft und arbeitet, bevor ich den Code da reinballer. Und dann habe ich halt die Standardfrage, erzähl mir einen Jazzwitz, als erstes reingesteckt. Und in dem Augenblick, wo ich gerade irgendwie damit rumgespielt habe, um das zum Laufen zu bringen, kommt Be Real. Und dann dachte ich mir, das passt. Das ist gut, gut erwischt, besser als auf dem Klo. ChatGPT beim Jazzwitze machen und dann auch noch 2 extra Fotos für den Tag kriegen, weil man on time war. Sehr schön.
Ich habe übrigens hier mal nachgeguckt, was dieses Holbein-Buch war, worauf ich eben nicht gekommen bin. Es war Märchenmond und dann Folgebücher, Märchenmonds Kinder, Märchenmonds Erben und so weiter. Und dabei habe ich eben auch herausgefunden, dass also bei dem Werk von Wolfgang Holbein wird unterschieden in unterschiedliches. Und da ist allein die Fantasy Liste ist ewig lang und auch mit haufenweise Büchern, die ich gelesen habe. Also ich scheine wirklich in meiner Jugend das verschlungen zu haben, also Elfentanz und Midgard, Drachenfeuer, der Orkling und so weiter. Und dann gibt es aber zusätzlich zu Fantasy auch noch Fantastik, wo ich gar nicht so genau weiß, was da der Unterschied ist. Und da ist dann der Greif und das Druidentor und Katzenwinter und Krieg der Engel und sowas dabei. Und dann gibt es auch noch Historisches, was ich ja vorhin schon genannt habe. Und auch Horror. Ich glaube, da habe ich keins von gelesen. Und Science Fiction, also der Typ scheint wirklich massiv produziert zu haben in den 90ern. Und ich glaube bis heute, ich glaube, der schreibt heute noch, soweit ich weiß. Naja.
Gut, dann geht also dahin, lest Holbein oder lasst es und...
Ja, oder schaut euch den Greif an. Oder vielleicht wird er ja in den nächsten Wochen vorgeschlagen, wer weiß es.
Das ist eine Serie mit 6 Folgen. Ich glaube nicht, dass es vorgeschlagen
wird. Ach, shit. Schade. Ich dachte, ich kann euch da jetzt nötigen, aber nee. Ja, du, dann schau ich das. Dann werde ich da berichten. Das kann ich ja dann schon sagen.
Also wir schauen eher und ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Danke fürs Zuhören.
Tschüss. Und nächste Woche gibt es dann halt das naheliegendere mit 6,5 Punkten bei IMDb. Ihr wisst ja.
Achso. Tschüss.
Und tschüss.